Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Zweite Strophe.
Zu Hause.
Oh.
Oh.
Jetzt.
Du hast so viel gehamstert, du hast so viel gebunkert, du hast mit zu viel Klopapier an der Kasse geflunkert. Jetzt nimm mal Fuß vom Gas und lass die Nudeln stehen. Die Welt, die alte Asi-Bitch, wird sich schon weiter drehen. Du machst mal halblang heute, du sprengst heute die Kette. Baby, komm zurück ins Bett, lass uns gemeinsam Omas retten. Komm, mach mal Stecker raus, fest und flauschig time. Wir waschen dir die Hand und schließen dich zu Hause ein.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Yeah.
Fest und flauschig geht jetzt.
Yeah, alrighty.
Hey Leute, hier ist Fest und Flauschig, hier ist Spotify. Wir haben heute Sonntag, den 18. April 2021 und das ist ein Intro, was wir vor einem Jahr in dieser Version aufgenommen haben, als das mit dem Lockdown so richtig losging und damals ging es noch um Ketten unterbrechen und drinbleiben und vernünftig sein.
Es ging um die Yoga-Lehrerin auch vor allem.
Ja, es ist aber eine lange Reise seitdem, die wir hinter uns haben. Pandemiemäßig. Wir sind beide heute ein bisschen mellow, kann man schon mal so sagen, ne?
Kann man so sagen. Es war eine lange, harte Woche. Herzlich willkommen auch von meiner Seite heute zur großen Sonntagssendung. Wir sind beide ein bisschen schlapp. Es ist Freitagabend. Wir nehmen diese Sendung auf. Ich habe dir noch vorgeschlagen, morgen früh um 8.30 Uhr die Sendung aufzunehmen.
Möchte ich nicht. Ich möchte das nicht, weil ich habe morgen noch andere Verpflichtungen. Ich möchte morgen mal einen neuen Supermarkt ausprobieren.
Oh, es gibt ja hier in Zehlendorf den modernsten Edeka. Da machen die sogar Werbung für. Jugendliche fahren mit dem Bus durch ganz Berlin, um da hinzugehen, weil man da alles mit der Hand so rausnehmen kann und weil da vorne gekocht wird und da sind Manufakturen und alles. Hast du auch so einen in deiner
Nähe?
Ja,
ich teste erstmal die Supermärkte im Niedrigpreissegment und es gibt riesige Unterschiede zwischen Penny, Lidl und Netto und es gibt selbst innerhalb der Penny-Märkte beispielsweise, gibt's ganz unterschiedliche Abstufungen und ich finde das total interessant, was da teilweise für Experimente gemacht werden in Supermärkten. Neue Geräte, Brotschneidemaschinen werden ausprobiert in bestimmten Vierteln und das habe ich irgendwie in der Pandemie, weil das ist der einzige Kontakt mit der Außenwelt, habe ich das ein bisschen, weißt du, wie wenn man, das, man sagt ja, wenn ein Sinn einem fehlt, also wenn man zum Beispiel blind ist, nicht sehen kann, dann werden die anderen Sinne extra ausgebildet und wenn man nichts mehr machen kann, also zum Beispiel nicht mehr ins Restaurant gehen kann oder nicht mehr ins Theater gehen kann, dann muss man eben diese Unterhaltungssehnsucht, die man so hat, auf andere Bereiche ausdehnen und das ist dann zum Beispiel der Supermarkt. Ich habe sehr viel Energie darauf verwendet, mir anzugucken, wie Supermärkte funktionieren und auch wie Supermärkte Dinge ausprobieren an lebenden Kunden. Es gibt Versuchssupermärkte zum Beispiel.
Ein guter Supermarkt steht und fällt mit dem Filialleiter.
Das ist
ein guter
richtig.
Filialleiter hat natürlich den Namen auch in der Leuchtreklame schon mit drin. Das ist dann der Edeka, was weiß ich, Wischmeier oder wie die alle so heißen. Die haben dann so Namen. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass du so viel Macht hast. Und natürlich geht es einem guten Filialleiter darum, die so individuell gut einzuräumen, sag ich mal, den Supermarkt, dass er eine Kundenbindung betreiben kann.
Ja, und da gibt's in Köln gibt's Versuchs-Edekas, wo wirklich ein riesiges Wein. Es ist noch ein Weinladen im Edeka drin.
Da kannst du mit den Füßen selber den Wein stampfen.
Ja, und es ist
in
so
einem Fass.
Und es ist wirklich verblüffend auch zum Beispiel die Firma Rewe, wie die ihr Sortiment an die jeweilige Wohngegend anpasst. Also ich fahre manchmal, es gibt zum Beispiel einen Rewe, wo ich gerne hinfahre, der ist in so einer Gegend, ich sag mal, in Bremen-Nord würde man so eine Gronadüne so, also so, es ist, da, also ist schon mal kernig. Und da ist das Sortiment komplett anders als der Rewe zum Beispiel in Köln-Sülz oder sowas. Und der Rewe, wo ich immer hinfahre, es gibt einen Rewe, wo ich gerne hinfahre, wenn ich in Köln bin, und zwar den Snack-Rewe. Der ist in so einem Hochhaus unten drin.
Und der hat nur Snacks.
Da gibt es Snacks, Alter. Die gibt es bei dem Rewe in Köln-Sülz zum Beispiel, gibt's den da überhaupt nicht. Da kriegst du nur so Edelcracker und so mega teure Rosmarinstangen. Und bei dem Snack-Rewe, Das ist auch legendär bei uns in der Belegschaft. Da wissen die Leute schon, die neuesten Snacks, ich glaube, es ist auch eine Versuchsanstalt, da werden die neuesten Snacks von Balsen und von Lorenz, werden da an den Leuten getestet. Da gibt's beim Snack-Rewe gibt's die krassesten Sachen und auch echt alles. Also auch
beim Rewe in Bergedorf, Hamburg, da gibt's sogar Schakos und Sprengmesser.
Ernsthaft?
Also es ist,
genau.
In der Hochhaussiedlung. Nee, es ist tatsächlich so, Rewe, das ist
Schreckschusspatronen.
Vorne bei den Überraschungseiern. Jeder kann sich glücklich schätzen, der einen gut sortierten Supermarkt in seiner Nähe hat. Obwohl ich ja sagen muss, ich bin großer Aldi-Fan. Da gibt es diese belgischen Pralinen im Tiefkühlfach, beziehungsweise, das ist schon wirklich gut. Die haben immer so ein paar Sachen, die kein anderer Laden hat. Also ich gehe immer gerne zu Aldi, bin ich großer Fan seit meiner Kindheit.
Und ich weiß, dieser Geruch, wenn du in so ein Aldi reinkommst, es ist immer frisch gefeudelt. Und Aldi, ich weiß nicht, ob da mittlerweile Geruchsdesigner dran sind, oder ob das was ist, was einfach zufällig entsteht, weil die halt alle das gleiche Reinigungsmittel benutzen. Ein Aldi hat einen ganz typischen Geruch, den gibt es auch, kein anderer Supermarkt riecht so wie ein Aldi.
Das stimmt. Und nirgendwo ist man so, es ist so erbarmungslos an der Kasse wie bei Aldi, weil meistens ist die genervt, die Kassiererin, und macht auch gerne mal Witze, obwohl die Schlange lang ist, mit dem Typen, der da irgendwie gerade irgendwas einräumt, anstatt eine zweite Kasse aufzumachen. Das sind so Machtspiele manchmal. Kennst du das auch? Bist du jemand, der sich traut, ganz hinten zu sagen, können Sie mal zweite Kasse aufmachen?
Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und allein dieses Spiel, dass wenn Leute schon ahnen, dass gleich eine Kasse aufgeht, dass sie sich von der langen Schlange versuchen, schon an die Kasse, die noch nicht aufgemacht ist, zu stellen, um dann da als Erster dran zu sein. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Wenn ich in Supermärkte gehe, nehme ich mir immer Zeit und genieße das total. Und haben wir öfter schon mal drüber gesprochen, ich bin ein Einsortier-Weltmeister und ich finde es total geil. Bei Aldi sind die Einsortier, also es wird gepiepst, piep, und am kürzesten ist es bei Aldi. Und ich kann mir vorstellen, um die Leute noch mehr unter Druck zu setzen, dass bei Aldi einfach da so ein Industrieschredder hinkommt, dass wenn man das nicht rechtzeitig einräumt, das einfach direkt vernichtet wird. Sie haben genau 500stel einer Sekunde Zeit, das einzuräumen.
Das ist das Fiese bei Aldi. Du musst das sofort wieder in den Wagen tun. Du hast nicht die Zeit, weil hinten ganz direkt hinter der Kasse ist kein Platz mehr, wo die Sachen so reingeschoben werden, sondern da ist das Band einfach zu Ende. Du musst es in den Wagen und dann erst einpacken oder du bist richtig gut und hast die Tüte gleich da. Das sieht der Verkäufer aber nicht gerne.
Ja, ich muss sagen, so ein bisschen hat es nachgelassen mit dem Maskentragen der Kassiererinnen und Kassierer in den Supermärkten, in denen ich so verkehre. Da hat man am Anfang noch sehr streng drauf geachtet. Dann kamen diese Plexiglasscheiben, die mal unter uns überhaupt nichts bringen. Und inzwischen, ich weiß, letztens im DM und dann nochmal im Rossmann, da trägt niemand mehr eine Maske. Obwohl irgendwie,
also bei der Tankstelle, wo ich regelmäßig bin, wurde durchgehend keine Maske getragen. Mhm. Also durchgehend keiner. Das ist also, es ist momentan einfach auch so, das Thema Maske ist auch so ein bisschen durch, weil es nicht mehr thematisiert. Keiner will es mehr sagen.
Seit Henry nicht mehr im Ring steht, ist das Thema Maske durch für mich.
Ja, seit er die Maske Matsch geschlagen ist. Übrigens fürchterlich langweiliger Boxer gewesen, Henry Maske, sage ich dir mal als Boxexperte.
Ergebnisboxer. Der hat immer auf Punkte geboxt.
Immer auf Punkte, nie auf K.O. gehauen und war bestimmt ein Gentleman im Ring, aber es war arschlangweilig. Genauso wie Axel Schulz, der den Spitznamen hatte, der weiche Riese, weil der einfach gar keine Muskeln hatte, sondern so ein netter, sympathischer, und er hatte einen guten Kampf gegen George Foreman gehabt, glaube ich, der unentschieden ausgegangen ist. Aber die Fackel hält er oben.
Ja, und ich glaube, es war auch wirklich so, dass er nach der fünften Runde dann mal anfing, dem Gegner irgendwelche Fackelmann-Produkte zu verkaufen und ihn damit mürbe gemacht hat. Sag mal, hast du Bock auf so einen Toaster noch? Nee, lass mal kämpfen. Nee. Oder immer so Wäscheständer oder sowas.
Fackelmann hat auch Zahnstocher. Ich muss mich entschuldigen bei allen Hörern, den ich letzte Woche den Rackelhahn empfohlen habe. Ich habe viele traumatische Nachrichten bekommen. Der Rackelhahn, ein Zwitterwesen, nicht Zwitter, sondern ein Mischwesen aus einem Auerhahn und einer Birkhenne, der sich nicht weiter fruchten kann und alle anderen Hähne tötet, wenn er schlechte Laune hat. Ein Video, was wirklich ziemlich hart ist. Viele Leute, und ich gebe es ehrlich zu, auch ich denke einmal am Tag noch an den Rackelhahn und ärgere mich darüber, dieses Video verbreitet zu haben. Es ist wie ein Flock, sitzt es noch in meinem Kopf, und ich glaube, es geht vielen so. Sorry für den Rackelhahn, wo ich gerade dabei bin. Sorry auch für die Fehlverstellung. Nicht der Bassist von den Deftones ist Flat Earther, der ist nämlich tot, der ist vor ein paar Jahren gestorben.
Ach so.
Das war ziemlich tragisch. Das war der absolute Liebling in der Band bei den Deftones und inzwischen spielt der von Quicksand Bass. Aber es ist der Gitarrist, der Flat Earther ist. Also. Und dritte Entschuldigung für alle, ich wollte nicht so lapidar jetzt die Doku Seas Piracy wieder runterspügeln hier. Was bei Greenpeace steht, ist einfach, dass man auch was anderes machen machen muss. Da ist eine Petition, da ist, ich habe das letztes Mal so ein bisschen Larifari erzählt, haben sich auch viele drüber geärgert. Ist natürlich eine wichtige Doku, wo trotzdem auch einige Leute sagen, hier und da, egal. Wollte ich nur sagen, habe ich alles so ein bisschen schlecht betont. Schaut euch die Doku an, sie ist immer noch sehr interessant.
Ja, wir sind auch nicht unfehlbar, muss man auch mal sagen. Du musst dich nicht entschuldigen, die Leute verstehen das schon.
Naja, ich habe so wichtige Themen oder Sachen, die Leute am Herzen liegen. Und wenn ich merke, ich kriege regelmäßig oder mehrere Post davon, dann gehe ich darauf auch manchmal ein. Momentan habe ich die Zeit dafür. Jan, ich wollte noch was kurz erzählen, wo ich habe ja momentan kein Auto. Ich wollte dich mal was fragen. Mhm. Ich fahre momentan viele so eine hier 2-Stunden-Autos, diese Rent-Autos, die überall rumstehen. Die Wegwerfautos, die fahre ich so. Und natürlich, genau wie in meiner Küche, höre ich immer mal Radio 1, unser alter Heimatsender, den wir beide, den wir gerne zurückdenken. Einer der besten Radiosender Deutschlands, wenn nicht sogar der beste. Ja. Aber es gibt so einmal, zweimal im Monat, da sage ich, nee, heute, wenn ich so in den Wagen einsteige, heute höre ich einfach mal Star FM. Heute mache ich mal Urlaub von der Moral. Und dann habe ich das so. Und dann habe ich auch überlegt, ich kaufe mir eigentlich immer ein Stück Appenzeller, aber manchmal denke ich, nee, heute kaufst du ja mal ein Stück mittelalten Gouda. Einfach nur mal so, damit du, hast du auch sowas, was, wo du manchmal die Routine durchbrichst?
Ja. Total. Geht mir ganz genauso. Ich finde es immer, also ich habe zum Beispiel, bei mir ist es bei Wegen so. Also ich gehe, keine Ahnung, dreimal die Woche denselben Weg, keine Ahnung, zum Supermarkt oder irgendwie in der Wohnung zum Klo. Und ab und zu denke ich mir dann immer, ah nee, heute machst du mal was anderes. Ich mache das auch wirklich so, dass wenn der Weg zum Beispiel nicht zu verändern ist, also auf dem Weg zum Klo, dass ich 4-mal normal zum Klo laufe und einmal laufe ich den gleichen Weg, aber rückwärts.
Rückwärts, damit du auch das durchbrichst manchmal. Ne?
Ja, aber das mache ich lustigerweise wirklich schon, seit ich Kind bin. Da habe ich auch den Schulweg immer, also weil in Bremen-Nord natürlich auch viel Stress war mit Leuten, mit älteren Herren, die einem gefolgt sind. Als attraktiver, süßer 10-Jähriger sind mir viele ältere Herren hinterher gefahren. Und aus Sicherheitsgründen schon habe ich da immer den regelmäßigen Schulweg gewechselt. Aber das habe ich als Kind schon gemacht. Ich bin öfter andere Wege zur Schule gegangen, was öfter mal auch dazu führte, dass meine Eltern mich gesucht haben und mich nicht gefunden haben, weil die gedacht haben, und dann habe ich echt auch Ärger bekommen, du läufst jetzt nur diesen Weg oder es gibt Ärger. Weil ich dann
die ersten Male, als man nicht direkt von der Schule nach Hause gekommen ist, sondern noch irgendwo rumhing, 2 Stunden und dann die besorgten Blicke der Eltern. Mhm. Eigentlich ein schönes Zeichen. Damals hat es mich tierisch genervt natürlich. Ist mir auch noch in Erinnerung.
Ja, ich weiß noch, dass ich in der Grundschule mal eine Zeit lang mit meinem Kumpel Fabian hinten nach der Schule irgendwie zu ihm nach Hause gelaufen bin oder in den Betrieb seiner Eltern und dann da gegessen habe. Das fand ich total geil, weil die hatten so Catering-Essen und dann haben wir da gemeinsam immer tolles Essen gehabt und dann kam ich immer satt nach Hause und irgendwann hat dann die Mutter von Fabian gemerkt, dass ich da immer mitsitze, hat total Anschiss mir verpasst und dann auch meine Mutter wusste, warum der Junge isst seit 2 Wochen nichts mehr, warum? Und er riecht irgendwie nach Catering-Essen, was ist denn hier los? Hab ich einfach, und dann Fabian mich einfach mitgenommen, immer zum Mittagessen. Da gab's richtig Ärger, das weiß ich noch. Oh.
Oh ja, die ersten Male, als man ohne das vorher abgesprochen zu haben, länger weggeblieben ist. Ja. Auf alle Fälle, heute habe ich mal Star FM gehört statt Radio 1.
Was ist denn das für ein Sender? Erzähl mal, ist das so?
Es ist ein Rocksender, der einfach die 90er und so, der läuft die ganze Zeit nur Mucke. Deswegen wollte ich auch die Deftones mal auf die Liste tun. Da läuft nur die gute, wenn du in den 90ern hängen geblieben bist so ein bisschen, dann gehst du am besten auf Star FM. Ich finde das übrigens sehr sympathisch, ein guter Sender, gar keine Frage. Aber ich bin dann so, in Berlin gibt es so viele Radiosender und ich höre immer nur Radio 1 und dann habe ich jetzt Star FM und ich war total in den 90ern wieder drin. Teenage Dirtbag lief, dann lief Walking on the Sun von Smash Mouth. All diese ganzen Sachen, die 90er, die einen so geprägt haben. Und das Schlimmste ist, dass ich gerade bei jemandem eine Sache gelesen habe, also so ein Spruch. Leute, die sich heute über die 90er unterhalten, das ist genauso wie in den 90ern, wenn wir, als wir jung waren und Ältere sich über die 60er unterhalten haben.
Nicht über die 60er, über die 70er.
Naja, also wir liegen 2020 und die 90er sind jetzt 30 Jahre, liegen die jetzt zurück, also 1990. Und Leute, die sich 1995 über, das ist ja eigentlich auch die gleiche Zeitraum gewesen, das sind jetzt 30 Jahre.
Ja, das hat mich erschrocken. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firma, die sind in 1996 geboren. 1996? Das ist krass, ne? Ja, und für die ist dann so SpongeBob Schwammkopf eine prägende Erinnerung ihrer Kindheit und darauf aufbauen, tut irgendwie ihr gesamtes Bild von Fernsehunterhaltung oder von Unterhaltung allgemein und wie kultig das ist. Und ich habe das halt als 23-Jähriger halt so, wir haben es halt die Kinder geguckt. Ja gut, ja. So ist es. So ist es. The circle of life, wheel of fortune. So ist es nun mal. Das Leben kommt und geht und irgendwann kommt
ein neuer. Es ist so gerade, manchmal schockiert einen das dann doch, dass man auf einmal denkt, krass, man denkt an die 90er, das ist gerade mal so eben her, seine eigene Jugend, die man da erlebt hat. Fuck, das ist genauso, als wenn
lass
Leute...
Es, aber naja, lass es mal nicht
Das wirst
nicht
du auch in den nächsten Jahren haben.
Aber ich wenn möchte du auf nicht einmal zurückgucken. Wir sind der Podcast, der zurückguckt. Erstmal, wir sind der Podcast, der eigentlich nach vorne guckt, nur halt immer mit jedem
Tag
mehr
immer Angst, nach vorne.
Mehr Angst hat vor dem Vorne, weil es halt immer weniger vorne ist und immer mehr
hinten. Ich finde, vorne ist vor allem gerade so generell überhaupt so eine Nebelbank gerade. Deswegen guckt man so gerne nach vorne. Ich glaube, viele flüchten gerade in die Vergangenheit. Ich will das gar nicht jetzt so. Es ist mir nur aufgefallen, ich habe so einen Schreck bekommen, genau. Und dachte, fuck, ey, bloß nicht so viel drüber reden. Genau, deswegen die Deftones schon mal jetzt hier auf unsere große Fidi und Bumsi-Liste mit ihrer besten Platte White Pony und davon nehme ich den Song Digital Bath. Oh Gott, den habe ich damals rauf und runter gehört. Den packe ich auf die Liste. Wir sind aber trotzdem noch nicht in der Pause.
Nee, noch lange nicht. Ich habe was versprochen am Mittwoch. Für alle, die es nicht gehört haben, wir haben immer mittwochs eine Ausgabe, die nennt sich Boomer Cringe, die eigentlich viel besser zusammenfasst, was sich hier in den letzten Monaten eigentlich aus uns zwei geworden ist. Also wirklich Boomer Cringe. Ich hoffe, dass wenn die Pandemie nachlässt und wir mal wieder unter Menschen kommen, dass wir uns auch so ein bisschen inhaltlich wieder entspannen. Dass es nicht allzu sehr so eine hochneurotische, verkrampfte Pandemieblase ist, in der wir sind. Es ist sehr boomer-cringig, aber ich habe gesagt, ich habe Elektroautos getestet. Das ist mein großes Elektromobilitätsjahr. Weil das Einzige, was man machen kann, wenn man irgendwie, man kann ja nichts machen, am Wochenende entweder in den Supermarkt gehen oder mit dem Auto rumfahren. Das darf man im Rheinland übrigens auch nicht mehr. Wir haben jetzt Sperrstunde. Seit vorgestern ist Sperrstunde. Von 21 bis 5 Uhr in Köln darf man nicht mehr rausgehen. Ich bin zurzeit in Köln, muss arbeiten hier und man darf nichts mehr machen abends, was nicht schlimm ist, weil man eh nichts machen kann in Köln. Also sowieso nicht. Selbst wenn die Läden aufhaben, kann man nichts machen. Ich habe den ID3 getestet, zum ersten Mal einen Volkswagen, Elektro-Volkswagen. Ich habe es schon mal angekündigt. Hab liebe Grüße von Elektro-Buy, der hat einen YouTube-Channel. Wir standen zusammen in Erftstadt an der Ladesäule und haben uns unterhalten über Elektromobilität und so. Er hat gesagt, er will sich einen Ford Mustang holen. Habe ich noch nicht geguckt, gibt einen Ford Mustang E. Ich habe jetzt heute gesehen, es gibt den neuen EQS, die S-Klasse von Mercedes. Also eine richtige Luxuslimousine, aber in Elektro. Das sieht alles total weird out. Ich habe am Wochenende den ID3 gefahren. Ist so Golfklasse auf Elektro. Und ich muss eine Sache mal sagen, ich bin ja ein Volkswagen-Typ immer schon, weil ich einfach ein mittelmäßiger Mensch bin in allem. Mittelmäßig ohne
du bist eine solide ehrliche Haut. Naja, okay,
sag mal so ehrlich, ehrliche Haut will ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin solide.
Bürgerlich, also es steckt ein großer Bürgermann, Böhmermann.
Bürger würde ich jetzt auch nicht so direkt sagen. Ich sag mal, ich vertrag das nicht so richtig, wenn viel Veränderung ist und wenn ich viel Auswahl habe. Ich ziehe zum Beispiel immer die gleichen Schuhe an. Ich habe immer die gleichen Hosen an. Ich habe 20 T-Shirts und mir ist es auch egal, was ich anziehe. Und ich fahre gern Volkswagen zum Beispiel. Auch andere Autos natürlich, aber fahre gern Volkswagen, weil ich weiß, es ist ein durchschnittliches Auto. Ich bin ein durchschnittlicher Typ. Und dann war ich im Volkswagen, ich habe Tesla schon gefahren und alles und so. Und da war ich im Volkswagen und habe mir den ID3 angeschaut. Und ich muss sagen, das ist der einzige Wagen, den man einigermaßen vertragen kann, weil es kein SUV ist. Alle bringen SUV raus. Ich habe mich am Mittwoch schon drüber aufgeregt.
Naja.
Es macht keinen Sinn. Und du sitzt in diesem ID3, das ist kein SUV, sondern wie so ein Golf. Und eine Sache muss man echt mal sagen, ey, Volkswagen, ihr müsst euch neue Software-Ingenieure organisieren. Es ist wirklich, wir sind nicht mehr 1999. Da kannst du wirklich niemanden mehr hinterm Ofen herholen, wenn das so laggt. Und du drückst auf dem Bildschirm rum und die Icon, allein dieser Startbildschirm, das sieht, so sah das auf dem Handy vor 10 Jahren aus, bei Lehrern. So, also das ist niemand.
Vor 20 Jahren hatten schon Lkw-Fahrer so einen kleinen Fernseher irgendwie auf der Armatur, wo sie nebenbei Fuß raus irgendwie beim Lenken, einen Fuß raus aus dem Fenster und Fernseher geguckt haben. Und die Qualität war teilweise besser als jetzt für dieses Display.
Ich fand die haben so ein Heads-Up-Display, also dass du eine Projektion hast, wie schnell du fährst. Und mit so Augmented Reality, wenn du das Navi anschmeißt, kommt so ein riesiger Pfeil, der zeigt dir dann an, wo du abbiegen musst in der Windschutzscheibe. Das ist einigermaßen beeindruckend. Aber allein schon diese Bedienung, das sind so komische, so Taktik oder Taptik, wie wenn du auf diesem iPhone ohne Knopf drauf rumdrückst und das von hinten so klopft, weißt du? Und das sind so Knöpfe, du hast gar keine richtigen Knöpfe mehr. Es ist alles total, zu viel, too many cooks. Too many cooks.
Ja. It takes a lot. Ich finde auch, es ist Stress so sehr, dass du es gar nicht bedienst. Also ich mache noch nicht mal manchmal das Radio mehr an, weil ich weiß, dass ich jetzt 5 Minuten hier rumtippen muss, es nervt einfach wirklich, finde ich auch. Aber das ist ja auch alles noch, wie ich letzte Sendung auch gesagt habe, steckt das alles noch in den Kinderschuhen.
Eigentlich glaube nicht.
Wenn du schlau wärst, würdest du noch mal ein Jahr warten.
Oder ja, aber so. Ich habe noch bis Ende des Jahres Zeit, dann ist der Benziner weg. Ich habe ja noch so einen wunderschönen Porsche Panamera, den ich jetzt gerade fahre, neben meinem Jaguar und die kommen beide weg und dann ist Elektro angesagt. Das Ding ist nur, auch zum Beispiel diese Knöpfe, die in jedem Auto ist so ein anderes Assistenzsystem verbaut. Du setzt dich in ein Auto mit einem Handy und jedes Handy hat eine Siri oder ein Hey Google oder Hey Alexa. Da musst du nicht nochmal ein extra Assistenzsystem haben, was im Auto mit irgendwie Hey Mercedes angesprochen werden will. Das ist alles zu viel, too much, das ist Quatsch. Ja, unpraktisch.
Nervt mich auch, nervt mich total.
Es ist wirklich unpraktisch. Naja, ich mache auf jeden Fall jetzt, demnächst gucke ich mir mal den Ich glaube, den Daimler gucke ich mir mal an, den EQA, aber eigentlich, dann habe ich jetzt...
Wenn du dann das Elektroauto hast, wo willst du denn eigentlich damit hinfahren, frage ich mich.
Der wird einfach nur in der Garage. Wir haben so eine Tiefgarage hier im
Mehrfamilienhaus. Das ist einfach nur ein Statussymbol, ne?
Nein, der steht in der Tiefgarage und ist eine Feuergefahr, weil der Akku jederzeit anfangen kann zu brennen.
Super.
Nee, ich weiß ja gar nicht, die ganzen geilen Straßen in Köln, wo man durchfahren konnte früher, um sich zu zeigen, die werden ja alle jetzt zu Fußgängerzonen umgebaut, weil diese verdammte Stadt Köln auf uns Autofahrer nicht achtet. Die schätzt uns nicht. Ja. Wir Autofahrer haben Köln zu dem gemacht, was es heute ist. Eine hässliche Stadt mit zu großen Straßen für Autos. Und das
es wird Zeit, dass sich was ändert.
Auf einmal wird das nicht mehr wertgeschätzt. Wir Autofahrer, wir haben Schneise in die Stadt geschlagen. Und sagt man mal Danke dazu? Nee. Stattdessen wird jetzt, die Menschen sollen zurück in die Stadt. Fußgänger sollen jetzt hier mal, Fahrradfahrer.
Die Automobilisten müssen sich wieder ganz hinten anstellen. Ja. Aber jetzt mal, ich habe so ein gutes Interview gehört gerade. Bei Bettina Rust vor 2 Wochen war Annette Humpe da und die hat so, nicht Pamphlet, aber sogar sich so über Berlin geäußert. Diese Stadt ist momentan wirklich am Boden. Ne? Dabei hatte Berlin gerade alle Möglichkeiten, als erster Vorreiter die Autos wirklich aus der Innenstadt zu verbannen. Diese Stadt hat momentan nichts zu bieten. Die Touristen sind nicht da, die Clubs haben nicht auf. Es gibt keine pulsierende Kulturszene. Es ist aber auch einfach nur noch ein pochendes Moloch aus Stau, aus überfüllten Straßen, aus keinen Parkplatz finden und überall Baustellen. Und es wird Zeit wirklich für Berlin, so einen Schritt, so einen richtig harten Cut zu machen. Das wird mir auch noch gefallen. Wir haben so viel gelästert über diese Stadt, aber wenn diese Stadt eine Möglichkeit hat, als witzige Hauptstadt, die irgendwie bunt und Multikulti und alles Mögliche ist, dann einfach mal wirklich einen radikalen Schnitt machen und Kreuzberg komplett autofrei machen. Ein paar Stadtteile anfangen damit, wirklich die Autos rauszunehmen und irgendwas zu wagen, was diese Stadt wieder lebenswürdiger macht. Weil momentan ist es wirklich eine große... Im letzten Jahr hat die Pandemie ganz schön Berlin vor allem zugesetzt, das muss man sagen. Und ich lieb ja Berlin irgendwie auch. Diese Stadt hat mir viel Gutes gegeben. Und jetzt muss irgendwas passieren. Ich weiß aber nicht, ob jemand so mutig wäre. Aber ich glaube, wenn eine Stadt wirklich so eine Vorreiterrolle haben könnte, dann Berlin.
Das mit dem Mietendeckel, ne, was ja schon so ein exklusives Ding für Berlin war, hat leider nicht geklappt. Karlsruhe hat das einkassiert, wie wir Verfassungsgericht
Schade.
Ist aber ehrlich gesagt, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen skrupellosen Vermieter, die in Berlin...
Dass die jetzt mit der Miete hochgehen,
weil der Mietendeckel wurde ja eingeführt gegen skrupellose Vermieter, die Mieter ausnehmen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, wo es den Mietendeckel gibt, dass diese skrupellosen Vermieter immer noch skrupellos sind und einfach Rückzahlungen wollen, mitten in der Pandemie oder Leute rausschmeißen oder die Miete erhöhen, glaube ich nicht.
Würden
die niemals machen. Es ist auf jeden Fall kein geiles Leben in Berlin als Mieter, aber auch kein geiles Leben als Vermieter, weil man irgendwie immer so moralisch unter Druck gesetzt wird. Na und? Ich nehme halt 18 Euro pro Quadratmeter für meine kleine billige Einzimmerwohnung am Rande von Neukölln. Na und? So ist es halt. Ich kann halt irgendwelche dänischen Studenten abziehen, weil die sich halt von Kopenhagen aus über ImmoScout keine Ahnung haben, wo sie sich eine Wohnung ziehen und dann einfach ein Jahr lang in meiner Wohnung hängen für viel zu viel Geld. Oder vermiet sein Airbnb. Man hat es nicht leicht, man ist so eingeschränkt.
Ja, verraten und verkauf, was das angeht.
Und deswegen will ich die FDP.
Viel Immobilien
deswegen
verkauft dann irgendwie
will ich die FDP.
Deswegen jetzt, oder?
Ja, nee, weil die FDP sagt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dem Mieter sollen komplett besessen werden. Also nicht nur die Wohnungen, sondern die Menschen, die in den Wohnungen wohnen, die sie mieten, gehören den Vermietern mit.
Mit. Die müssen dann das machen, was die Vermieter sagen in der Wohnung. Auch so leben.
Ja, dass die Vermieter zum Beispiel
Berlin ist ernsthaft jetzt mal echt verraten und verkauft, was das angeht, dass so viele Immobilien einfach mal so mir nichts verkauft worden sind an irgendwelche Menschen mit viel Geld, die einfach diese Wohnung nur aus Prestigegründen haben oder Häuser haben, bei denen nichts passiert. Nicht sehr gut alles hier gelaufen gerade.
Ich habe mir in Leipzig ja so viele Wohnblocks gekauft nach der Wende. Die waren super günstig und ich lasse das alles über so eine GmbH managen, die dann teilweise...
Über eine GmbH vergammeln.
Genau, es ist die Gammel GmbH und der Name ist Programm. Also da wird überhaupt nicht renoviert, da wird nur Rendite eingefahren. Und von dem Geld kaufe ich mir einfach immer Jetskis. Immer wenn das Geld kommt, kaufe ich mir immer einen neuen
Jetski. Und dann
Jetski.
Schön auf dem Wannsee.
Nee, benutze ich nicht. Die kaufe ich einfach nur als Haben. Einfach nur. Und jeder Jet, mit jedem Jetski, der bei mir in der Lager, ich habe eine riesige Lagerhalle aus purem Gold. Und mit jedem Jetski denke ich an eine Familie, der es nicht so gut geht.
Du bist ein herzensguter Mensch. Es ist fest und flauschig. Wir sind ein kleiner müder Haufen heute. Wir haben beide eine lange Woche gehabt. Übrigens ist die Kurzstrecke mit Pierre M. Krause drauf, wenn ich mal kurz selber Werbung machen kann, ist doch sympathischer und netter geworden, als ich dachte. Wahrscheinlich, weil sie es auch gut geschnitten haben. Ja. Ich habe es mir eben gerade angeguckt. Du kommst auch drin vor, Jan. Du müsstest den Anfang geschickt bekommen haben, weil du es absegnen musstest. Du hast ja so ein
Musst paar ich es absegnen?
Oder dein Management oder so.
Ich habe kein Management. Ich habe absolut, ich hab kein Management.
Naja, jedenfalls könnt ihr das angucken. Kurzstrecke PM Krause mit mir als Gast. Es war ein schöner, sonniger Tag. Und Juri ist ganz oft zu sehen. Und viele schreiben, Juri war der heimliche Star. Dann kann ich gleich, wenn ich schon über Juri reden, sagen, ich habe letzte Woche diese Geschichte mit dem Schäferhundbesitzer erzählt, der nachts Juri an... Heute steige ich aus dem Wagen und ein Typ mit dem Schäferhund geht vorbei. Ich habe den Typen nicht ganz erkannt letzte in der Nacht. Ich weiß aber ungefähr, wer das ist. Aber der Typ sah anders aus, aber ich dachte, das war der Schäferhund. Und ich laufe dem Typen hinterher, weil meine Tochter saß im Auto und die kennt die ganze Story und meinte, Papa, da ist der Schäferhund, du musst jetzt mit dem Mann reden. Ich so, oh Gott, ey. War gerade, wir kamen gerade aus dem Wald, ich dem hinterhergelaufen und meinte, hallo, warten Sie mal ganz kurz. Mhm. Der Typ dreht sich um und meint, I'm sorry, can you talk in English? Und ich wusste sofort, ah, ist der Falsche. Mhm. Und dann habe ich ihm die gesamte Geschichte erstmal erzählen müssen. Dann hat er aber auch den Typen erkannt. Jetzt habe ich einen neuen...
Also es spricht sich rum, dass da ein fieser Typ mit Schäferhund und selbst andere Schäferhundbesitzer sind dem schon, ist der schon aufgefallen.
Er meint aber, das ist ein Schäferhund-Mix und gar kein echter Schäferhund von dem Typen. Und der Typ ist nur nachts draußen, grüßt nicht, redet mit niemandem und der Schäferhund ist immer... ultra aggressiv. Keine Ahnung, was der tagsüber mit dem Schäferhund in der Wohnung macht, was dafür sorgt, dass der Hund so aggro ist. Auf alle Fälle war das nicht der Richtige und ich habe dann mit dem geredet und jetzt habe ich auf alle Fälle einen Verbündeten und suche weiter. Ich glaube, der geht seit 5 Tagen oder seit das passiert ist, nicht mehr raus mit dem Hund, weil er genau weiß, die Konsequenzen wären ein Gespräch mit mir.
Ich möchte heute auf die Fidi und Bumsi-Liste den Song Claudia hat einen Schäferhund von der Ärzte ab 18 CD.
Ich glaube, die gibt's nicht mehr bei Spotify,
oder? Nein, bei Spotify. Ich habe es extra vorher recherchiert. Die CD gibt es noch und ich weiß gar nicht, ob es irgendwann so ist, dass Indizierungen mal auslaufen. Die Ärzte haben in den 80er, 90er Jahren einen Großteil ihres Erfolgs auch der Tatsache zu verdanken, dass die Bundeszentrale für, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals diese Platte Claudia hat einen Schäferhund von die Ärzte die ab 18 Platte indiziert hat. Und
da ist auch Geschwisterliebe drauf.
Was auch indiziert wurde, was aus heutiger Sicht, also ganz ehrlich, das ist...
Geschwisterliebe ist über Inzest, dass die beiden Geschwister rumvögeln miteinander. Und dann gab es noch das Schlaflied, glaube ich, von der Debil, das war auch, glaube ich...
Und Helmut Kohl schlägt seine Frau, Hannelores Tag ist grau, bam, Helmut Kohl schlägt seine Frau. Auch das okay, alles holt kein mehr hinterm Ofen vor im Jahr 2021. Aber als wir früher gedacht haben, wir sind krass, haben wir zum Beispiel Claudia hat einen Schäferhund über Sodomie, würde ich sagen. Ne, ist es doch. Oder ist es Zoologie? Sodomie.
Sodomie! Ach komm, mal, bilde ich mir das nur ein oder ist die größte Jugendmusik Hip-Hop während der Pandemie ganz schön verstummt? Musik, die wirklich so laut war, mit vielen Großmäulen und wirklich viel auf die Tonne gehauen hat. Liegt es am Alter, ich bekomme nichts mehr mit. Ich habe auch schon seit Wochen nichts mehr mitbekommen vom Bushido-Prozess. Ich weiß nicht mehr, ob Jesus mal wieder irgendwo eine Flasche irgendwie jemand ins Gesicht geworfen hat. Ich habe überhaupt gar keine Infos mehr, was gerade...
Die Rapper rufen mich nicht mehr an, was bei ihnen los ist.
Nee, aber es wirkt auch so, dass es in einer Zeit, in der alle die sehr problembelastet ist, dass das auf einmal gar keine Sau mehr interessiert. Ich habe nicht einmal seit Ewigkeiten gegoogelt, wie es um den Bushido-Prozess steht oder ob Flair mal wieder ein Interview geben. All das, was man sich gerne mal so als Trash-Unterhaltung vom Schlafengehen angeguckt hat, ist alles fällt weg. Oder auch Songs, wo man aus Neugierde mal gehört hat, wenn die was rausbringen. Oder es ist eine neue Szene rausgekommen, aber ich glaube einfach, dass über Kohle, Turnschuhe und ich bumse alle weg, Themen momentan einfach keiner Interesse dran hat, oder?
Ich gucke immer Haftis Insta-Stories und da wird
Hafti ist sowieso der einzig Beste, das muss man mal ganz kurz sagen. Sorry, Titel, Thesen, Temperamente hatte letzte Woche einen 20-minütigen Bericht mit ihm, großartig. Der letzte ehrliche Gangster-Rapper
Deutschlands. Und ein Spiegel-Interview auch, wirklich echt fantastisch. Und er ist, er kocht jetzt total viel, hat letztens irgendwie Scooby-Doo mit seiner Familie geguckt, das ist auch echt ein großer Spaß. Schaue ich mir gleich mal nach der Sendung an. Ich möchte auf die Liste ganz kurz zwei Sachen, erstmal, weil sie in der Sendung war und weil du gerade Hip-Hop sagtest. Nura war bei mir zu Gast. Das ist eigentlich ein ganz guter Song, finde ich, ein ganz gutes Album. Ist seit Freitag draußen. Niemals Stress mit Bullen, das ist der Song, den hat sie in der Sendung performt. Und den würde ich auch mal auf die Liste mit draufpacken. Mit lieben Grüßen einfach mal so für
ganz
die Klicks
liebe Grüße
und so.
Auch von mir.
Ja, aber ehrlich mal.
Ja, natürlich. Ich war mal nach einem Konzert in Berlin, da kam Felix Kummer von Kraftklub zu mir und meinte, ey, wir haben einen Swimmingpool entdeckt. Wie heißt denn das nochmal? Das große Festival, was hier war, in Berlin, in der Olympiastadion. Da habe ich gespielt. Vorletztes Jahr.
Das von den beiden bärtigen Typen von Join, die irgendwie da...
Nein. Und Felix Kummer meinte, ey, wir haben einen Swimmingpool entdeckt hier. Da gehen wir jetzt hin. Ich sofort in Unterhose dahin gelaufen. Dann war das ein mini kleines Becken und Nura saß da und noch ein paar andere Leute. Und ich da als als dicker, dickbäuchiger, weißer alter Mann spring da rein und merke, das ist ja voll kalt hier und voll klein und bin gleich wieder abgehauen. Das war das einzige Zusammentreffen, aber die hat mich auch angeguckt wie so ein, weil Felix hat mir das voll angepriesen und meinte, ey, wir gehen jetzt noch alle schwimmen. Und dann war das so ein ganz kleines Mini-Pack nur, wo man so die Füße reinhalten
konnte. Ja, aber Felix,
ich bin trotzdem reingesprungen.
Felix ist 24 und ist ein drahtiger, muskulöser Typ, der kommt aus Chemnitz, Alter, der ist früher er springt in Regentonnen und das ist irgendwie, weißt du, das ist ein ganz anderes Game, Olli. Du brauchst
ganz anderes Game.
Du brauchst einen 38 Grad warmen Whirlpool und irgendwie irgendwas, wo man mit Treppen reinkommt, damit der Ischias nicht so wehtut und so.
Während wir diese Sendung aufnehmen, spielt Georg auf Lieder gerade sein Release-Konzert auf unserem Hausboot. Der hat heute seine Platte rausgebracht und ich kann euch sagen, das ist eigentlich eine wunderschöne Platte geworden und ich mache jetzt nicht nur Werbung für die Platte, weil er bei uns auf dem Hausboot spielt, was man sich im Livestream angucken kann, bestimmt auch nochmal hinterher, bin ich mir ziemlich sicher, sondern ey, der hat eine so schöne Platte aufgenommen, die genau das Richtige in dieser Zeit gerade ist, finde ich. In einer Zeit, in der alles, also was diese Welt noch retten kann, das hat übrigens Pierre M. Krause gesagt, das ist leider nicht reingekommen in unsere kleine Kurzstrecke, ist Liebe, Aufrichtigkeit und ein paar warmherzige Gedanken. Und genau das vermittelt diese Platte alles von Georg auf Lieder. Und ich packe den Song Wegen dir von seiner neuen Platte auf die Liste. Ist wirklich ein ganz fantastisches Album geworden. Hört euch das mal an. Und der Song Wegen dir, der ging mir gleich richtig ans Herz.
So, und eine Sache muss ich auch noch auf die Liste packen. Und dann haben wir es wirklich geschafft, die Fili und Bumsi Playlist, die ein mittlerweile, also ein, das ist wie so ein, die ist wie so ein Baumkuchen eigentlich. Es kommt jede Woche so eine neue Schicht drauf, dreht sich seit 5 Jahren ohne Pause und immer kommt was Neues drauf. Einige alte Sachen, ich kann mich teilweise, wenn ich die Songs sehe, weil das auch so geil chronologisch in der Liste ist, an die Momente erinnern, wo wir das, und auch, das waren immer Songs, bei mir sind es immer welche, die mit irgendwelchen Inhalten zu tun haben oder irgendwelchen Lebensereignissen oder irgendwelchen komischen Mediensachen, wo ich irgendwie unter Druck stand, ich dann mit irgendwelchen Songs. Und ich kann mich komisch, weil ich guck die Liste durch und kann mich selbst, wenn es vor 4 Jahren war, erinnern, warum ich das draufgepackt habe. Und heute packe ich noch einmal drauf aus dem Musical Hair von 1979 von Galt McDiarmid und Tom Pearson, den Song, weil es mir gerade einfiel, Sodomy. Sodomy, flesh your calling us pederasty. Why do all these things sound so nasty? So in der Art geht es. Aber es ist nur ein ganz kurzer Song. Für alle Musical-Freunde. Hair ist nämlich ein Musical, was richtig cool ist.
Hair. Ja, es gibt viele tolle Musicals. Wir können mal die großen 5 Musicals machen, wenn du willst.
Du hast absolut keine Ahnung.
Doch, ich bin bereit.
Ja, weiter, wenn du willst.
Die großen 5 Musicals.
Nee, ich will die Stimmung nicht runterziehen. Ich will
wieso, ey? Da lasse ich mich mal auf ein Gebiet von dir ein.
Ich glaube nicht, dass das dem Genre Musical guttun würde, wenn du anfängst, über Musical länger als 2 Minuten zu reden. Du machst es doch unter im Subtext eh mal fertig. Das ist wie wenn ich über Indie-Musik rede.
Ich finde Musicals nicht. Ich finde, man sollte seine Gedanken nicht immer singen. Das ist in Musicals viel zu oft der Fall. Aber abgesehen davon finde ich die ganz gut. Wir reden gleich drüber. Hier ist Fest und Flauschig, hier ist die Sonntagssendung. Wir kommen jetzt richtig in Fahrt, obwohl wir 2 alte, müde, weiße Cis-Männer sind. Aber wir haben Bock auf euch. Bis gleich.
Willst du denn nochmal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Es ist die große Flat-Earther-Sendung für alle konspirativen Geister da draußen, die mit uns zusammen abtauchen wollen in eine obskure Welt. Es ist Fest und Flauschig-Time. Mir gegenüber sitzt Jan Böhmermann, der sich schon wieder kleine Snacks aus dem Snack-Rewe in den Mund steckt.
Ja, ich habe mir jetzt aus dem Snack-Rewe-Center mich ein bisschen, bin in letzter Zeit wieder auf dem Snack meiner Jugend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein komplettes Kalenderjahr nur von 7 Days Bake Rolls ernährt. In allen Geschmacksrichtungen. Sour Cream, Knoblauch, wenn ich mal am Wochenende nichts vorhatte und alleine
die
war.
Die Phase hatte ich auch, Alter, musste furzen wie ein Tiger. Also wirklich, also ich finde von diesen Dinger, es gibt so gewisse Sachen, die mein Magen nicht verträgt, auch Knickknacks. Da kriege ich richtig dolle Pickel, als wenn ich die ganze Nacht auf Crystal Meth im Berghain war. Oder, also bei Knickknacks kriege ich wirklich richtige Beulen im Gesicht.
Und zwar, in den Beulen sind Erdnüsse drin.
Das sind wieder kleine, die du ausdrücken kannst, in so einer Schale. Die Knickknacks legen sich unter die Haut, die werden nicht verdaut vom Körper. Die werden unter der Haut und eng, deswegen gibt's ja auch den Knickknack-Mann. Ich glaube, das war ein Lied mal von Frank Zander.
Mit dem Knickknack-Mann?
Irgendwie so. Jan, ich muss mal kurz was Ernstes ansprechen. Endlich wir machen mal. Diese Sendung schon so lange und wir ziehen hier diese Pandemie durch, so gut es geht. ich versuche seit... Ich versuche seit Wochen irgendwie das in Worte zu packen, was das Problem ist, dass man nicht so befreit geilen Humor abliefern kann, dass man auch gewisse schwierige Themen nicht ansprechen kann, weil man einfach kein, weil man alles so gerade so, so, also alles generell, es gibt so viele Sachen, die durch diese Pandemie, über alles ist so eine Melancholie und so eine Schwere gelegt, die mich davon abhält, manchmal einfach befreit zu sein. Geht's dir nicht genauso? Ich meine, dass ich weiß nicht, ob das sich irgendwann sofort schlagartig wieder ändern wird, wenn das vorbei ist, aber ich überlege so vor der Sendung, worüber willst du reden? Und denkst du, nee, schwieriges Thema, hast auch keinen Bock drauf, willst du darüber reden? Nee, willst du das oder so? Ich krieg's aber nicht hin, den Leuten zu erklären, aber ich glaube, jeder fühlt das gerade, dass man in so einer wahnsinnigen Trauer oder Melancholie und depressiven so Hülle so steckt. Geht's dir genauso, würde ich jetzt einfach mal direkt fragen.
Ich weiß nicht, das ist nicht so, wie wenn man zum Beispiel so ein schlimmes Lebensereignis hat, dass man so ein bisschen neben sich steht und man sich selbst beobachtet. So ist es nicht. Es ist eher so, dass eine wirklich unglaubliche Ermüdung eingesetzt hat, gepaart mit einem wirklichen echten Frust, der auch in dem so ein bisschen Schock auch drin ist, wie wenig politisch funktioniert. Und dass dieses Ding dann eben, diese Pandemie jetzt nach einem Jahr, wirklich echt so morschige Stellen an unserem an der Organisation unserer Gemeinschaft offenlegt. Das finde ich eigentlich bemerkenswert. Ich muss eine Sache dir mal eben vorstellen.
Darf ich dazu noch kurz was sagen?
Ja.
Ich kann auch bei jungen Leuten jetzt gerade diese Politverdrossenheit komplett verstehen, weil es nun mal wirklich, das wäre die Chance der Politik gewesen. Ich möchte auch nicht so einen Anklagender, das machen genug andere, aber das wäre die Chance gewesen von vielen Politikern, die in wichtigen Positionen sind, irgendwie so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl oder Gefühl von Sicherheit oder Vertrauen irgendwie herzustellen oder zu erzeugen. Und das ist nicht passiert. Dadurch kann ich das total verstehen, diesen Unmut. Ich will nur nicht selber mit in diese Kerbe hauen. Aber es ist wirklich, jetzt gerade hätte sich jeder Politiker, der in einer so beweisen können, und die wenigsten haben es gemacht. Ich weiß, das klingt einfach wieder so anklagend. Aber es ist ja nun mal leider wirklich so. Das hat eine Menge damit zu tun, glaube ich, dass so viele Leute gerade genervt sind.
Ich möchte eine Sache vorspielen, die habe ich im Internet gefunden, und zwar von der Debatte über die Bundesnotbremse am Freitag im Deutschen Bundestag. Und das muss ich sagen, das hat mich sehr abgeholt, weil das in seiner Emotion ein Zwischenruf des Abgeordneten Klaus Ernst aus Bayern von der Linksfraktion. Ich glaube, eine Rede, irgendeiner hat vorne geredet zur Bundesnotbremse und dem ist da der Kragen geplatzt, 1,26, die mich dann doch erstaunlich viel mehr abgeholt. Ich bin ein Mann der Mitte, also links, rechts. Für mich, ich bin so in der Mitte, das ist für mich...
Elektroauto, Jani.
Ich bin VW, Jani. Und das muss ich aber sagen, es ist ein valider Punkt und ich habe mich da sehr abgeholt gefühlt. Und ich glaube, er beschreibt es sehr schön emotional in 1,30, was das Problem sein könnte. Sie hören den Bundestagsabgeordneten Klaus Ernst der Linkspartei.
Ich muss Ihnen sagen, der Ausbruch gegenwärtig, den Sie hier vollzogen haben, dieses Gesetz, das hier vorgelegt wird, ist letztendlich nichts anderes, als dass Bundestag beschließen soll, dass die Regierung machen kann in dieser Frage, was sie will. Und insofern ist es alles andere als eine Stärkung des Parlaments, sondern ist nichts anderes als das, dass die Regierung einen Freibrief kriegt für Maßnahmen, die höchst umstritten sind. Und auf einen möchte ich Sie mal aufmerksam machen. Sie wissen ganz genau, dass wir verschiedene Kontakte haben, die tatsächlich zu mehr Infektionen führen. Wir haben die Industrie, wir haben die Wirtschaft, da gibt es faktisch null Beschränkung. Sie sind nicht mal in der Lage, in dieses Gesetz reinzuschreiben, dass man doch bitteschön testen muss, bevor man sich am Arbeitsplatz aufhält und bevor man sich möglicherweise so verhält, dass man andere ansteckt. Warum schreiben Sie das nicht rein? Wissen Sie was? Ich kann es Ihnen sagen. Weil Sie den Unternehmerverbänden im Hintern hängen. Das ist die Tatsache. Und ich sage, das ist deshalb so schlimm. Das ist deshalb so schlimm, Herr Frey. Weil wir gleichzeitig, wenn wir hier zum Einkaufen geht, da brauche ich einen Test, dass ich in ein Kaufhaus gehen kann. Sonst komme ich gar nicht mehr rein. Wenn ich in den Einzelhandel gehe, brauche ich einen Test, sonst komme ich gar nicht rein. Aber Industrie, wo sich täglich 40 Millionen abhängig Beschäftigte tummeln und andere anstecken können. Da drücken Sie die Augen zu und sagen, die sollen doch machen, was sie wollen. Unmöglich. Und deshalb ist Ihr Gesetz insgesamt unmöglich. So kann man das nicht machen, Herr Frey.
Und der zweite Kritikpunkt, das ist wirklich, und das war dann bemerkenswert, und der zweite große Kritikpunkt ist dann zu sagen, Wie kannst du diese ganze Pandemiebekämpfung auf die Familie und die Freizeit abwälzen? Wir sitzen seit einem Jahr drin, ja, keine Konzerte, ja, keine Restaurants, nee, es gibt keine Möglichkeit mehr, was, wenn du in der Stadt lebst mit einer Ausgangssperre, kannst du abends nicht mal mehr Freunde treffen und dich irgendwo im Park hinsetzen, aber die komplette Arbeit ist unreguliert. Das ist nicht in Ordnung, das ist einfach nicht richtig. Nee,
das ist komplett nicht in Ordnung.
Das ist nicht richtig.
Absolutes Fehlversagen. Und dazu muss man auch sagen, ich bin auch als Künstler, die gesamte Gastronomie und Unterhaltungsbranche und Konzerte geben sich seit einem Jahr Mühe, alles Mögliche zu erfüllen, versuchen neue Konzepte an den Start zu bringen und es wird einfach alles
abgewatscht. Und dann hast du bei Tönnies irgendwie in Westfalen, hast du einen komischen Corona-Schlachtvorfall nach dem anderen, nachdem er irgendwie letzten Frühjahr einen riesen Ärger bekommen hat mit allen. 3 Monate später bei der nächsten Welle wieder für billiges Geld aus Bulgarien eingefahrene Mitarbeiter, die da sich reihenweise anstecken und nicht mal, wir testen mit der Sendung, wir testen seit September 2x die Woche. Das ist ein Kostenaufwand, wenn du als Unternehmen, das bezahlt ja auch keiner, kannst du auch nicht absetzen, wenn du als Unternehmen dann sagst, okay, wenn wir hier schon zusammen sind, wir machen sowieso nur Homeoffice, aber wir können einmal die Woche, müssen wir in einem Studio sitzen. Es ist komplett reduziert, alle haben Masken auf, aber wenn Leute zusammenkommen, müssen sie getestet werden.
Die meisten machen das.
Und dann
meisten,
ist es nicht
wenn sie sich treffen, machen Test vorher.
Und andere Kollegen seit letztem Jahr im Mai testen die teilweise, wenn die Fernsehproduktion oder Filmproduktion haben, 2x die Woche. Und die haben das nicht hinbekommen in einem Jahr, nichts. Jetzt reden sie über die Bitte zu Tests. Das machen wir seit einem Jahr. Seit einem Jahr.
Ja. Das kostet jede Woche. Und seit 3 Wochen ist das Thema, der Lockdown kommt. Und er kommt doch nicht. Und wenn dann wieder diese Einschränkung nur oder diese. Aber wie du es schon sagst, nichts. Oder beziehungsweise der Sprecher gerade. Wie heißt er nochmal? Ich habe den Namen wieder vergessen.
Also ist ein rumpeliger
Bayer. Genau, dass die Wirtschaft einfach komplett von diesem gesamten Ding einfach befreit ist und nichts machen muss. Und da wahrscheinlich die meisten Ansteckungen ganz logischerweise herkommen. Es ist einfach so. Und ich, wie gesagt, weil wir wollen euch 2 Stunden entführen, aber es kotzt einen schon so lange an. Und es, man will sich auch nicht in diese hässliche Rolle begeben.
Ja, wir haben jetzt ein Jahr lang mal ohne Witz, wir haben ein Jahr lang echt die Füße stillgehalten und wirklich letztes Jahr lass uns alle mal fest zusammenhalten. Aber wenn du dann siehst, dass ein Dreivierteljahr auf einmal man irgendeinem windigen Halbvirologen mit ungeklärtem Hintergrund hinterherläuft, auf einmal irgendwelche Versuche an Menschen gemacht werden im Saarland. Weißt du noch, vor einer Woche, als ich als Witz gesagt habe, jetzt machen sie morgen im Saarland dieses Modellöffnungsding. Jeder Vollidiot hat kommen sehen können, dass das natürlich nichts wird, weil das Virus ist Wirklichkeit und mit der kann man nicht verhandeln, wie mit einem schwachen Koalitionspartner von der FDP oder so.
Ja.
Das geht einfach nicht. Ey, und weißt du, jetzt einmal ganz kurz loswerde, aber ich kann auch diese verkackte Armin Laschet, Markus Söder Scheiße nicht sehen.
Nee, ich es auch nicht mehr. Bums kann egal, ich überhaupt wer von denen nicht mehr. Vor allem bei Armin Laschet ist es ja wirklich so, dass du jetzt so offensichtlich siehst, es geht um den Wahlkampf, es geht für ihn um die Kanzlerkandidatur und dann auf einmal so wirklich so einfach so sein ganz, also immer so zu reden und jetzt gerade sagen, wir brauchen dringend den Lockdown und davor sich so lange dagegen zu stellen und versuchen irgendwie sein eigenes Ding durchzuziehen, das ist alles so offensichtlich, das ist alles
Und sich mit Experten umgeben, die deswegen in diesen Expertenrat berufen wurden, weil er das, was er eigentlich gerne möchte, so einigermaßen pseudowissenschaftlich gerne sich bestätigt gegeben hätte von irgendeinem Gremium, was er selber steuert. Es ist wirklich echt, echt kaum erträglich. Morgen bei ProSieben wird dafür, ich glaube, in einem großen Battle, Wasserrutschentest mit Funda bei Galileo und dann müssen sie sich irgendwie mit Karabinerhaken noch von der Brücke stürzen und dann kommt nochmal Elton rein und macht ein Quiz und dann wird entschieden zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck, wer denn Kanzlerkandidat in der Grünen wird.
Ist, glaube ich, morgen bei ProSieben. Das große Bio-Quiz in der Bio-Company.
Eine Show, ist, glaube ich, eine Challenge gegen Joko und Klaas nochmal, wird gerangelt eine Runde und dann wer am Ende gewinnt, der muss nicht Kanzler werden. Der Verlierer muss Regierungschef werden. Morgen bei ProSieben habe ich, ganz ehrlich, das ist der schlauste politisch-mediale Power-Move der letzten 20 Jahre. Was für eine geile Idee, während sich die CDU die Köpfe einschlägt, weil die Egos von Armin Laschet und Markus Söder aneinander krachen.
Macht Elton für die Grünen das Wahlkampf-Duell.
Nein, alleine, weißt du, wird seit 5 Jahren über Lügenpresse, GEZ, Zwangsgebühren und ProSieben macht einfach eine galante und die Grünen machen einfach eine galante Wendung und lassen das alles hinter sich. Die scheißen einfach auf Bericht aus Berlin und irgendwie die ernste Runde mit Tina Hassel und irgendwie Reinhard Becker sitzen einfach bei ProSieben und reden dann damit. Es ist echt ein schlauer Move. Habe ich mich wirklich ins Fäustchen gelacht, als ich das gesehen habe. Genug Frust. Ich finde das einfach furchtbar, dass bei Familien in der Freizeit und bei allem, was einem so ein bisschen Vergnügen bereitet, abgeladen wird, dass man das mit der Pandemie regeln muss und das Unternehmen nicht mal verpflichtet werden. Ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen, was für unglaubliche Lobbyarbeit da gemacht wird, seit offensichtlich Monaten, dass die Unternehmen nicht mal zu Tests verpflichtet werden. Du kannst in einem Großraumbüro sitzen und dein Chef kann dich zwingen zu kommen, ansonsten wirst du rausgeschmissen. Trotz Pandemie.
So ging es meiner Mutter auch. Aber das ist jetzt alles zu viel. Aber trotz alledem nervt es mich gerade so sehr, dass auch das überhaupt kein sozialer Gedanke herrscht. So viele alte Menschen, die gerade ihre letzten Lebenszeit verbringen, haben seit, meine Oma hat seit mit 85 ihren Geburtstag alleine gefeiert, ihren 85. Geburtstag.
Die ersten Leute feiern, ganz vielen Menschen so. Die ersten Leute feiern den zweiten Corona-Geburtstag. Es ist jetzt der zweite Corona-Geburtstag für viele Menschen. Sorry, ich habe Sie unterbrochen.
Nee, und das macht mich auch so traurig tatsächlich momentan, dass mir A fehlt, krassen Humor zu verbreiten, dass es mir, weil ich genau weiß, dass es ganz vielen Leuten genauso geht. Außer ab und zu kriege ich so eine Mail, wenn wir hier so ernst reden, von so einem 21-Jährigen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Bei mir ist alles cool. Na klar ist alles bei dir cool, wenn du den ganzen Tag irgendwie Bong raus und vor deinem Zelda-Spiel sitzt, so wie ich das eigentlich auch gerne machen würde, wenn ich nicht schon 47 bin. Dann ist natürlich alles klar, dass du mit, weil du da irgendwie voller, weil du das irgendwie gut hinkriegst. Aber für ganz viele Menschen, die mitten im Leben stehen, die arbeiten müssen, die irgendwie ihre Familie durchbringen müssen, die alt sind, die alleine sind, für Familien, Problemfamilien in schweren sozialen Gebieten, sage ich jetzt einfach mal, für die ist das alles gerade eine Vollkatastrophe. Und da hat sich irgendwie nicht einer und zu geäußert. Und es ist wirklich eine wichtige Sache, dass wir einfach ein soziales Engagement zeigen. Und das einfach, da ist die Politik auch wichtig. Und ich finde, da kannst du es keinem verdenken, dass keiner mehr Bock auf die ganzen Spinner hat.
Krass, ne, wie wir von so einem differenzierten Edel-Podcast zu einer absoluten Pöbelrunde innerhalb von...
Ja, und ich möchte das auch gar nicht.
Und
ich möchte
das Einzige, alles was, gar nicht. Und nur weil wir ein Jahr eingesperrt sind und nichts mehr machen können, um uns irgendwie zu... Ich fahre manchmal mit dem Auto durch die Gegend, weil ich mal wenigstens sehen will, dass die Welt noch da ist.
Ich war lange Zeit so, wenn Leute sich bei mir beschwert haben oder so über die Politik, dass sie gesagt haben, hey, die sind alle in einer Position, in der wir nicht sind und das kann man irgendwie, das muss man auch mal sehen, dass die da viel zu entscheiden haben, dass das eine schwierige Sache ist, dass dieser Virus irgendwie noch nie vorher da war auf diesem Planeten oder dass man zum ersten Mal jetzt, sage ich mal, damit konfrontiert ist und dann... Da hat man das so lange gehalten. Auch wir haben lange unser Maul gehalten, weil wir irgendwie nicht da irgendwie mit reinschlagen wollen in diese Kerbe. Und weil wir wissen, dass es auch ein schwieriger Job ist, irgendwie Politiker zu sein. Aber nach einem Jahr wirklich sich im Kreise zu drehen, keinen Lockdown hinzukriegen, was viele andere Länder hingekriegt haben, wirklich vernünftige, geistreiche Entscheidungen zu treffen, die einfach ganz einfach sind, die besser sind als das, was wir haben. Dieses komische Gemisch aus Nichtentscheidungen und hin und her ziehen. Ja. Es ermüdet mich so sehr. Gerade, dass ich auch schon seit Tagen einfach auch keine Nachrichten mehr geguckt habe. Und gerade, ich weiß, was gerade, weil ich es auch nicht will und weil ich auch nicht die Nachrichten, also die Kommentare irgendwie von Leuten lesen will, die alle genervt sind. Und
ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass wir uns die Doku Charité intensiv angucken müssen. Und ich habe
gestern zugeschickt bekommen. Ich habe schon angefangen.
Ja, damit. Und ich weiß auch, ich ahne, was wir da sehen. Aber ich muss mir das nicht extra nochmal angucken, um zu wissen, wie es da aussieht.
Es ist mega gut gemacht. Ich habe nur eine Viertelstunde gesehen, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Doku, die wir jedem empfehlen können. Ich glaube, in der ARD-Mediathek findet man.
Ja, also oder? Finden kann man da wenig in der ARD-Mediathek. Man kann da viel einstellen. Und wirklich, in der ARD-Mediathek ist es wirklich ein absolutes Massengrab für geile Filme, die wirklich überhaupt, das ist eine absolute Katastrophe. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das Internet seit gestern irgendwie erst existiert, aber dass sie mal diese irgendwie 9 verschiedenen Anstalten sich mal zusammentun, sich wenigstens mal auf ein Dateiformat einigen. Man hat das Gefühl, eine Anstalt schickt da irgendwie das Video als AVI hin, das andere als MP4, dann gibt's da irgendwie das alles unterschiedlich
aus. Jeder kann das selber hochladen. Wie er will. Das ist so wie früher bei Kim.com. Ja, Mega-Upload.
Die ARD-Mediathek ist das Mega-Upload der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Ist ein bisschen, ich sag mal, verwässerungswürdig. Naja, sag ich mal.
Das waren noch Zeiten Mega-Upload. Da habe ich mir auch viel runtergeladen. Da gab es damals alles. Kennst du dich noch? Das hat damals echt Kim, das ist ja, glaube ich, ein Kieler oder so gewesen, der inzwischen, glaube ich, in Neuseeland irgendwie mit einer Fußkette irgendwie mit einer 90-jährigen Russin lebt und wirklich ein interessanter Typ, aber in seinem ganzen Ding ist. Der hatte so viel Geld gemacht mit Mega-Upload, mit dieser illegalen Download-Plattform, dass der alle möglich teuren Rapper in den 80er Jahren sich eingeladen hat und so einen Song gemacht hat, Living the Mega Upload. Und da machen voll viele Stars mit und so damals, haben sich alle einkaufen lassen.
Will.i.am, glaube ich, ne?
Ja.
Kanye ist auch mit dabei.
Wirklich? Mhm. Ey, der muss so viel Geld geben, dass der die alle gekriegt hat dafür, für diesen Song. Ja. Mega Upload.
Ich glaube, Kim.com sitzt irgendwo in Neuseeland im Knast.
Der hat andere Probleme. Ganz liebe Grüße.
Ah, okay, guckt euch das bei YouTube an.
Es ist auf alle Fälle wirklich geil gewesen, Song. Wie viel Macht der damals hatte. Das war die Zeit, als es noch Wild West im Internet gab und man verschiedene Torrents und vielleicht gibt's das alles noch. Ich bin da inzwischen
raus.
Das gibt's
alles noch, aber du bist inzwischen nicht mehr in dieser Welt unterwegs.
Was ich gerne hätte, wäre von Howard Stern immer die aktuellen Folgen, die ich früher immer so gerne gehört habe. Über so einen Torrent habe ich die mir runtergeladen. Wenn jemand da eine Seite kennt, wo es die Folgen von Howard Stern, der bei weitem nicht mehr so gut ist, wie er noch vor 10 Jahren war, aber der die aktuellen Folgen mir zeigen kann, freue ich mich über einen illegalen Link auf alle Fälle. Hm. Bin ich das?
Ich habe noch eine Sache auf dem Zettel stehen. Das ist ein bisschen komplizierter, jetzt reinzukommen. Aber ich habe mich diese Woche mit...
Wollen wir heute eigentlich die großen 5 Ganoven machen? Nee, ne? Hat mir jemand gerade geschrieben.
Nee, machen wir nicht. Lass uns nicht immer den Leuten nachgeben, die da irgendwelche Wünsche haben an uns. Wir sind hier nicht irgendwie eine Jukebox. Okay. Wir sind hier keine... Nee, ehrlich, wir sind keine Tanzäffchen. Ich hab das Gefühl, ich jetzt... Bürgermeisterin von Köln sagt irgendwie, was ich machen soll. Bürgermeister von Berlin sagt, was ich machen soll. Dann kriege ich jetzt... Muss ich auch noch irgendwie von meinen Mietern die Miete jetzt zurückverlangen, weil der Mietendeckel jetzt doch nicht... Ich muss so viele Sachen machen. Ich will jetzt auch nicht von Hörern noch irgendwelche Vorschläge reingereicht bekommen. Möchte ich nicht.
Du willst mal Freidenker sein, alles klar.
Ich bin Freidenker und Querdenker. Nee, ich möchte mit dir über ein kompliziertes Thema reden. Pass auf. Und zwar ist das was, das hat was mit Älterwerden und Erwachsenwerden zu tun und was mit Freiheit und eigentlich ist das Oberthema ist eigentlich, das ist so blöd, das zu sagen, aber es hat was mit Macht zu tun. Ich habe mich diese Woche sehr lange gedanklich damit beschäftigt und bin nachts dann in so einer komischen Musikschleife verschwunden und habe immer Songs gehört, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob ich eigentlich... wir machen ja schon viele Jahre lang dieses Mediengame und arbeiten da, ob man eigentlich noch genauso frei ist wie vorher. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr, dass ich mich nicht mehr so richtig frei fühle. Ich kann machen, was ich will, gefühlt. Aber, dass man eigentlich nicht mehr so ist wie früher, dass man einfach mal so ein kleiner Luftikus ist, der alle Zelte abbrechen kann, sondern dass ich mich manchmal fühle wie irgendwie die Evergreen oder die Ever Given im Suezkanal, dass ich eigentlich links und rechts nicht mehr so richtig viel hin und her fahren kann und dass ich
vor allem beruflich oder privat?
Nein, beruflich. Und ich habe wirklich diese Woche gedacht, weil früher konnte man noch so, als ich beim Radio gearbeitet habe, da hätte es eigentlich niemanden gestört, wenn ich gesagt habe, ciao, ich bin jetzt raus. Und ich habe das ehrlich gesagt auch oft gemacht, also einfach Zelte abgebrochen. Aber jetzt, zum Beispiel bei der Sendung bei ZDF Neo, da habe ich irgendwann gesagt, Leute, ey, ganz ehrlich, ich habe es jetzt 7 Jahre gemacht, ich will einfach jetzt mal ein Jahr Pause machen. Hab da einfach ein Jahr, blöd, dass in der Zeit die Pandemie war.
Perfektes Timing.
Aber
wir haben beide 2 schlaue Sachen gemacht in der Pandemie. Du hast ein Jahr Pause gemacht mit deiner Sendung und ich habe mir Juri geholt.
Also wirklich. Ja, ich hätte mir das Jahr Pause auch anders gewünscht, aber ich hätte zum Beispiel aus dieser Mühle, wäre ich niemals rausgekommen, wenn ich nicht gesagt hätte, alles klar, egal, ich weiß nicht, was danach kommt. Das war auch nicht so, dass ich dann irgendwie zum Sender gegangen bin oder irgendwie zu den Kollegen gesagt habe, irgendwie, wir haben jetzt einen neuen Plan, sondern ich habe erstmal gesagt, Leute, ehrlich, man merkt es manchmal nicht, wie Dinge einen fertig machen. Ich mache jetzt einfach ein Jahr Pause. Ich möchte jetzt einfach nichts machen. Blöd, dass dann einfach 2 Monate später eine weltweite Pandemie angefangen hat.
Genau, und wir täglich gesendet haben.
Täglich. Ja, aber das war dann auch wieder Psychotherapie. Und es ist
wirklich. Das war wirklich auch für mich eine wichtige Sache, dass wir das gemacht haben, weil ansonsten wäre man vielleicht auch schwachsinnig geworden. Ja. Dass wir jeden Tag geredet haben, auch da viel ausgetauscht haben, das war wirklich eine gute Entscheidung. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, es gibt immer, das ist der längste Job, den ich je in meinem Leben gemacht habe, den wir gerade machen. Seit 8 Jahren machen wir zusammen diesen Podcast ungefähr oder 9 Jahre. Und auch da gab es Momente nicht, weil ich scheiße finde, sondern weil ich genau wie du jemand bin, ab und zu müssen die Zelte abgebrochen werden und man muss was Neues machen. Aber es macht mir noch zu viel Spaß, kann ich zu dieser Sache auf alle Fälle tatsächlich sagen. Aber ich habe auch alles, wenn ich merke, das bringt nichts mehr oder so, dann reiße ich auch oft die Zelte ab. Aber momentan ist man in einer Phase, es ist gerade alles schwierig, man ist von sehr vielen ernsten Sachen umgeben. Also ich jedenfalls in meinem Leben mit 47 Jahren. Es ist nicht mehr so wie mit 27. Ich kann auch hier übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, jeden Mit-20er Indie-Typen, der mich scheiße findet, teilweise verstehen. Weil wenn man 47 Jahre alt ist, auf einmal in so einem Leben ist, ein bisschen Geld verdient hat, sich ein Hausboot gekauft hat und so und sagt, man kommt aus so einer Indie-Welt, dann findet das irgendein junger Typ scheiße. Und ich wäre da genauso, wenn ich der junge Typ, der das scheiße findet. Das ist nun mal, ist jetzt ein anderes Thema, fällt mir nur gerade ein. Viele Sachen kann man verstehen, vieles hängt mit dem Alter zusammen. Aber jetzt gerade ist man in so einer ernsten Phase. Also ich jetzt gerade, kann ich wirklich ganz ehrlich sagen, wo mich viele private Sachen umtreiben. Vielleicht geht das irgendwann wieder weg. Bestimmt.
Ich weiß nicht, ob mein Bild mit dem großen Tanker irgendwie, ich denke immer, einerseits stehe ich morgens auf und bin frei und denke, ich kann machen, was ich will. Und auf der anderen Seite fühle ich mich manchmal wie so ein Containerschiff. Und jede Bewegung dauert Kraft und dauert auch ewig. Und wenn man dann in eine Richtung lenkt, dann dauert es Jahre, bis man überhaupt eine Bewegung spürt, weil man da irgendwie so eine, nicht im Sinne von Größe, sondern weil das alles so kompliziert ist. Es ist alles so kompliziert. Mhm. Ich würde manchmal, dieser Gedanke, dass man manchmal einfach sagen würde, ey, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie einen Kaffee hätte oder sowas und einfach so, wenn ich mal so Schnipp machen könnte, hätte ich einfach einen Kaffee und würde einfach den ganzen Tag nur Latte-Art machen und euch irgendwie kleine Törtchen backen und dann...
Und zwischendurch mal einen kleinen Witz erzählen, den du dir ausgedacht hast in der Küche beim Törtchen
belegen. Und dann wäre das auch okay, wenn die Leute sagen, ja, das wäre früher, hat er mal irgendwie einen Podcast gemacht und hat mal eine Fernsehen. Jetzt macht er, er ist ein bisschen wunderlich geworden, aber seit er das Kaffee hat, ist er eigentlich mehr bei sich. Aber dann denke ich mir wieder, andererseits, wenn man diesen Schnips macht, dann kannst du ja dein Gehirn und deine ganze Persönlichkeit und diese ganze pathologische Störung, die man mit sich rumträgt, wegen der man das ja alles macht, ja auch nicht einfach ablegen. Man ist ja dann einfach ein gestörter Typ mit dem Café. Und dann ist es vielleicht auch besser, wenn man eingebunden ist in so ein Zwangssystem als Medienfuzzi, das einen einigermaßen in Schach hält und nicht völlig, völlig wahnsinnig wird oder vereinsamt in so einer Arbeit. Naja.
Ja,
ich weiß nicht, ob das klar wurde, was ich sagen will. War das jetzt sehr abstrakt?
Ich glaube, das war abstrakt, aber auch das können wir unseren Zuhörern mal auf alle Fälle zumuten. Ich glaube, dass das jeder so halbwegs verstanden hat. Das ist momentan einfach eine Schwierigkeit. Ich finde, man verliert gerade so alles gesellschaftlich, die Unschuld, den Humor, die Leichtigkeit. Und man kann das auch niemandem direkt vorwerfen. Es sind gerade so Zeiten, in denen man denkt, manchmal würde man gerne, ich weiß es nicht, mir fehlt auf alle Fälle auf der Bühne stehen und da mal die Scheiße erzählen, die mir so alleine durch den Kopf geht. Nicht, dass das hier nicht der Fall sein kann, aber ich merke gerade, es fehlt irgendwas Befreiendes und das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so. Das geht nicht nur uns so hier, die in der Öffentlichkeit stehen. Das geht allen möglichen Leuten so, die gerade es vermissen, irgendwo hinzugehen, sich mit Freunden zu treffen. Also ich meinetwegen auch zu besaufen, die auf ein Konzert gehen wollen, die kreativ zu sein wollen oder irgendwas machen. Neulich habe ich im Wald drei Leute getroffen, die waren richtig glücklich.
Gefunden.
Und dann guckt die eine Frau mich an und meint so, nicht wundern, dass wir dir hinterherlaufen. Wir machen Geocache. Machst du auch Geocache? Und ich wusste gar nicht, was das ist, Geocache. Wusstest du?
Ich weiß, was das ist und ich will da jetzt über mich nicht näher zu äußern, um mich noch nicht weiterhin den Uncoolness-Pfad ein paar Schritte weiterzugehen.
Ich bin mit Juri Grummelig rumgelaufen und die haben so Steine hochgehoben und während die an mir vorbeigegangen sind, habe ich erstmal gegoogelt, Geocache. Das ist eine digitale Schnitzeljagd, genau, die im Internet von Leuten, glaube ich, organisiert wird, genau, und andere laufen dann die Pfade ab und suchen Steine oder ähnliches und selbst ich als Typ, der lieber in Clubs rumsteht und sich einen reinsäuft oder so, dachte, oh geil, das würde ich jetzt, glaube ich, auch gerne machen. Hauptsache irgendwas mit Spaß. Auf alle Fälle Geocache, ist eine Option. Hast du das mal gemacht, Jan? Komm.
Ich möchte mich dazu nicht äußern. Es gibt gewisse Dinge, die ich öffentlich nicht besprechen kann, einfach weil das ein komplexes Thema ist. Und ich möchte mich da nicht in die Nesseln setzen. Und möchte auch vor allem mein eigenes Image nicht kaputt machen.
Du bist so Geocache-mäßig unterwegs. Du machst das, oder? Du bist da richtig.
Ich bin ein Geocacher unterwegs.
Ist das eine App? Sag mal, erzähl mal kurz. Ist das eine App, die man
auf dem Handy haben? Du brauchst GPS-Koordinaten und es gibt verschiedene Caches, die du finden kannst, und es ist, einige haben sie mit Hinweisen, einige sind einfach zu finden, bei einigen wirst du gebeten, Dinge zu hinterlassen für den Nächsten, der das findet.
Wer erstellt diese Routen?
Jeder, der möchte.
Also könnte ich auch eine Route erstellen?
Genau. Du könntest einen Punkt aussuchen mit der entsprechenden App. Ich kann dir da mal ein paar empfehlen. Privat, ich möchte das jetzt hier nicht machen. Dann suchst du die GPS-Koordinaten. Wenn du in einem Wald unterwegs bist mit Juri, in dem du dich gut auskennst und da irgendwie ein hohler Baumstamm ist, wo du gerne was drin verstecken möchtest, dann machst du dann Cache und dann kannst du dann ein Ticket oder irgendwie eine Botschaft reinlegen und sagen, hier, hey,
oder
Leute.
Oder ein altes Demo, ein Olli Schulz Schnitzeljagd
im
Grunewald. Und da hätte ich ja Bock drauf. Und dann würde ich da so Demos oder CDs oder irgendwas von mir verstecken.
Und in einem Geocache bist du dann noch am Ende selber in so einer Kiste
drin. Bin ich dann selber und dann muss man mich mit nach Hause nehmen und dann esse ich da alles auf.
Und dann bist du nicht gefunden 3 Wochen lang. Wo ist Olli Schulz?
Ja, der ist Ärger von meinen Eltern.
Der hat einen Zahlendreher bei seinem Geocache. Die Koordinaten sind falsch angegeben. Der sitzt nicht im Grunewald, ist irgendwie jetzt am Wannsee in der Ecke, wo keiner vorbeikommt. Und dann bist du, Mann, gestorben in der Holzkiste. Was war der Grund? Hat beim Zahlendreher im Geocache, wollte einen Überraschungscache. Olli Schulz. verwest im Wald.
Geocache auf alle Fälle habe ich noch nie gehört, ist wohl ein Ding, was viele machen. Und dieses andere, das geht ja momentan auch nicht mit diesen Räumen, wo man reingeht und dann irgendwas suchen muss, sonst wird man in dem Raum eingesperrt und kommt nicht mehr raus. Wie heißt denn das nochmal, diese Adventure Rooms?
Escape Rooms.
Hast du das auch schon mal gemacht?
Ich habe mich nur darüber lustig gemacht und habe irgendwann mal gesagt, Escape Rooms sind nichts für mich, ich finde den Eingang nicht.
Okay. Naja, das nochmal so hier am Rande. Dann wollte ich noch sagen, wusstest du, dass Löwenzahn auf Französisch Pissenlit heißt? Und das bedeutet Bettpisser. Weil Löwenzahn ist harnfördernd.
Peter Lustig?
Also auf Französisch heißt es, habe ich gerade zufällig gelesen.
Peter Lustig oder Löwenzahn die Pflanze?
Löwenzahn, die Pflanze, ist zahnfördernd und deswegen heißt sie auch französisch Pissenlit. Und auf Saarländisch heißt es Bettsicher und das bedeutet so wie Bettpisser. Das ist nämlich die Pflanze gewesen, die dafür sorgt, dass du die Nacht ins Bett pisst, wenn du die irgendwie isst. Löwenzahn wollte ich einfach nur mal als Sidefact weitergeben. Und dann, Jan, ganz kurz noch für alle Leseratten, ich habe ein Megabuch von einem Freund von mir bekommen. Monte heißt er. Monte ist ein zurückgezogener
Ist das nicht dieser Typ, der in Buxtehude wohnt?
Der Monte nicht. Der heißt auch Monte. Der wohnt in Berlin und ist ein guter Freund von mir seit vielen Jahren. Jemand, den ich sehr schätze für seine Meinung, für seine Betrachtung aufs Leben. Und ab und zu schenkt er mir ein Buch und er hat mir ein Buch geschenkt, das heißt Atlas Obscura. Mhm. Der Atlas Obscura sieht nur auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Reiseführer aus. Es ist vor allen Dingen ein Buch zum Lesen und Träumen, ein Panorama unerwarteter, bizarrer und mysteriöser Dinge, eine Reise zu den absonderlichsten und verrücktesten Orten der Welt. Über 700 obskure Orte, über 600 fantastische Fotografien, fesselnde Texte, überraschende Fakten und es sieht so geil aus, dieses Buch. Und es sind so viele Sachen drin, von denen, also ich habe mich von nichts von da drin mal gehört. Legendäre Filmsets über Sachen in Neuseeland oder ähnliches. Ich habe das erst bekommen, aber es sieht so geil aus, dass ich das jetzt schon mal hier in der Sendung kurz erzählen möchte. Im Mosaik Verlag. Eine Liebeserklärung an die Welt, in der wir leben. Atlas Obscura. Das könnte auch allen, denen es genauso wie mir gerade so ein bisschen melancholisch geht, vielleicht helfen, die Welt wieder mit schönen Augen zu sehen. Geschrieben von Joshua Föhr, Dylan Turas und Ella Morton.
Oliver, wir machen ein kleines Musikbreakchen und sind gleich wieder dabei fest und flauschig.
Ich dachte, wir ziehen jetzt bis zum Ende durch.
Nein, lass uns ein kleines Breakchen noch machen, weil ich muss noch mal kurz was an meinem Mischpult anschließen. Ich möchte noch was vorspielen von meinem Handy.
Geil.
Wir sind gleich.
Du bist richtiger Sound. In unserer Sendung hat sich das Blatt gewendet. Du bist ja mit dem Einspieler oder der Soundtüftler geworden. Hm.
Du, sag mal. Faden verloren, kann ich jetzt nicht besprechen, wenn das Mikrofon an ist. Mach mal kurz das Mikrofon aus, wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig und dann.
Und was packst du noch auf die Mucke? Packst du noch was drauf?
Nein, ich pack da gar nichts mehr drauf jetzt gerade.
Na gut, dann packe ich jetzt auch mal nichts drauf, solidarisch wie ich bin.
Wir sind jetzt gleich wieder dabei fest und flauschig mit dem großen Schlussakt, dem dritten Akt der Sonntagssendung. Wie heißt unsere Sendung eigentlich heute?
Männer ohne Muskeln.
Männer oder abstrakter Sonntag vielleicht.
Abstrakter Sonntag ist auch gut, weil wir, glaube ich, heute eine abstrakte Performance liefern. So ist das.
Ich weiß nicht, ob das so. Ey, ich wollte jetzt, ich hatte ganz kurz den Impuls, frei zu sprechen, und dir, das ist ja, weil es eigentlich kein Leid ist, aber ich habe einfach, manchmal denke ich so, wie sage ich es jetzt? Ich denke manchmal, das ist so kompliziert, du hast es manchmal leichter als Singer-Songwriter, einfach eine Platte zu machen und alleine auf der Bühne zu stehen. Und ich will jetzt nicht sagen gefangen, aber ich denke manchmal, ich habe so viele Systeme, an die ich denke, gleichzeitig. Also zum Beispiel, als Beispiel, ich habe natürlich mit einem öffentlich-rechtlichen Sender zu tun und mit einem großen, ganz fantastischen Team. Und das ist jede Woche ein großer Spaß, eine Sendung zu machen. Aber das ist immer, hat mit sehr vielen, unglaublich vielen Faktoren zu tun, das die man sich vielleicht gar keine Vorstellungen macht, die hinter den Kulissen von so einer Welt ablaufen. Und das sind einfache Dinge, die jeder alleine klären kann und Dinge, mit denen man erst zu tun hat, wenn man so einen Job hat. Und das ist ja ein Job, der eben kein Ausbildungsberuf ist, den man nirgendwo lernen kann und dem einem auch keiner beibringt, weswegen man sehr oft in Situationen ist, die man noch nie vorher hatte und man dann denkt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und es gibt niemanden eigentlich, den du fragen kannst, weil selbst Leute, die du fragen könntest, sagen dir im Zweifel das Falsche, weil die sehen wollen, wie du scheiterst.
Ja, das glaube ich sofort. Obwohl momentan deine Sendung so aufgeräumt, stringent, also ganz ehrlich
jetzt mal. Ja, läuft ja auch gut. Das meine ich ja gar nicht.
Es wirkt auch momentan so, als wenn, ich würde sagen, von außen wirkt es so, Böhmis Crew has the shit together.
Es ist auch wirklich so. Die Crew hat wirklich ein Shit together und das ist wirklich ein ganz großer Spaß mit so, es sind ja viele Leute von, die lange schon dabei sind und irgendwie seit 15 Jahren dabei sind, aber auch viele neue, junge Leute, 26-jährige Autorinnen und Autoren und dann zu sehen irgendwie, was für ein Referenzraum die eigentlich kommen, woher die alle sind und was die so im Kopf und
dann,
haben.
Und dann wieder die bittere Erkenntnis, dass man 15 bis 20 Jahre älter ist als
ja, die. Ja, und ich denke mir dann zum Beispiel immer an meine Zeit früher bei Schmidt, wo ich da gesessen habe, in völliger Ehrfurcht und das überhaupt eine große Gnade, was ich da sitzen durfte und Harald halt 0,0 didaktisch war und einen einfach fertig gemacht hat. Und dann denke ich mir immer, warum gibt's das eigentlich nicht im Unterhaltungsgeschäft in Deutschland? Warum musst du eigentlich alle 10 Jahre neu anfangen? Warum gibt's nicht irgendeine Art von Kontinuität und irgendwie eine Art von vernünftigem Umgang miteinander, dass man irgendwie das vielleicht Man muss
ist das
ja nicht
gerade
vererben?
Ein Thema bei euch in der Crew, im Team?
Was hast du?
Mit Umgang miteinander, ist das gerade ein Thema bei euch innerhalb der Sendung?
Nein, das ist jetzt überhaupt gar kein Thema. Aber ich denke zum Beispiel, also ich denke, das ist nicht üblich in Deutschland, dass du, außer bei Frank Elstner vielleicht, der fördert Leute. Frank Elstner kann man halten von was man möchte, aber und auch, dass er das PR macht und so, aber dass er seine Moderationsakademie hat, dass er junge Leute fördert, dass der irgendwie Spaß daran hat, zu sehen, wie Leute, er ist ein alter Mann und dann sieht er, findet das cool, wenn irgendwie junge Leute was machen. Und ich glaube, das ist vielleicht im Journalismus so, da gibt's so Mentoren und da hast du einen Silberrücken, der dir erklärt, wie es funktioniert und dir die Tricks zeigt, aber im Unterhaltungsgeschäft, ja. Im Fernsehen würde ich sagen, fängst du alle 13 Jahre von null an und du hast sofort eine Konkurrenzsituation mit anderen. Ich finde das total cool zum Beispiel, dass, also jetzt wirklich mal völlig offen, dass diese ganze Joko und Klaas Bubble, dass wir irgendwie alle eigentlich, wir sind nicht super beste Freunde, weil wir uns nicht so oft sehen, aber es ist, glaube ich, was anderes als früher bei Gottschalk, Jauch und diesen ganzen Leuten aus den 90ern. Es ist eigentlich keine echte Missgunst da, sondern echt so eine, irgendwie ist das, freue ich mich zum Beispiel.
Ich glaube, es ist auch immer bei euch tagesformabhängig.
Nee, nein, ich sag dir ganz ehrlich.
Ach Quatsch, natürlich, ehrlich, ey, Joko und Klaas, ich habe gerade, wo
also
ich
als diese Pflegegeschichte gemacht haben letzte Woche, habe ich mich wirklich, ich finde das wirklich auch 1:1 und jetzt ohne Promo-Gequatsche, ich freue mich dann wirklich total, dass vor allem ProSieben ein Sender ist, der sowas macht. Wie geil ist denn das bitte? Und wie geil jetzt zu sehen, dass RTL auch langsam anfängt zu denken, ah, vielleicht ist so ein bisschen inhaltliche Relevanz gar nicht mal so schlecht. Vielleicht kommt da ja eine neue Welle an Menschen, die sich ja vielleicht für was anderes interessiert als Titten oder irgendwie... Pimmel.
Ich glaube, die kommt. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, dass die kommt. Trotzdem, ich war bei Klaas vor 2 Wochen in der Sendung und ich habe dann mit ihm kurz telefoniert, davor oder danach nochmal. Und auch mit Joko habe ich vor ein paar Wochen mal telefoniert. Und ich muss sagen, ich vermisse die beiden wahnsinnig. Ich habe die ewig nicht gesehen. Und ich würde gerne mit ihm einen Ausflug in den Heidepark machen, ohne Kameras irgendwann mal.
Ja, aber die sind so abgehoben. Grüße. Die sind so weit oben, die sind so abgehoben. Mich ruft Klaas auch gar nicht mehr an. Überhaupt nicht mehr.
Wirklich nicht?
Nee, stimmt nicht.
Okay, wir machen kurz Pause und ich pack noch Thunder Jackson mit Colors. Ein mega Song. Ich wundere mich, warum das noch nicht größer ist. Thunder Jackson, Colors auf die Fidi und Bumsi Liste. Es ist die abstrakte,
wie haben wir gesagt? Abstrakter Sonntag. Abstrakter Sonntag ist der Titel der Sendung heute. Abstrakter Sonntag. Abstrakter Sonntag.
Wir sind gleich wieder da.
Abstrakter Sonntag. Egal.
Schenk ein, das Ding. Ja, schenk ein, bring an. Ein Bier, doppelten Cola rum und wie weiß ich, was er trinkt.
Ja, fest und flauschig, es ist Sonntag, der 18. April 2021. Sie hören Spotify, Europas beliebtesten Streamingdienst für die ganze Familie.
Es ist ein Sonntag mitten im April. Der Mai steht vor der Tür. Der April macht, was er will. Letzte Nacht hatten wir nochmal minus drei Grad hier.
Ja, es ist wirklich der April, der macht, was er will. Das sorgt mich jetzt nicht, wenn der April ein bisschen wettermäßig durchgeht. Das muss ja schon so sein. Das ist ja gehört zum April dazu. Du, Olli, ich habe für dich eine Business-Opportunity-Frage mal ganz kurz.
Oh ja.
Weil wir entwickeln uns ja auch medienmäßig immer so ein kleines bisschen weiter. Und ich habe mir jetzt in letzter Zeit öfter mal Talkshows angeguckt im Fernsehen. Also Frank Plasberg, Sandra Maischberger, also nur die Guten natürlich. Und ich habe festgestellt, bei Markus Lanz geht der Trend eher in Richtung, da wird jetzt viel ernst gesprochen. Kabarettisten werden ausgeladen, man kann da keine Buchpromo mehr machen und sowas. Da wird nur noch,
und er selber ist auch ein politischer Beißer geworden.
Er ist ein richtiger Beißer. Er hat jetzt, früher hatte er immer Markus Heidemanns auf dem Ohr, das ist sein Produzent, der ihm die guten Fragen reingesagt hat, hat er weiterhin. Auf der anderen Seite hat er den Geist von Peter Schollatour im Ohr. Er hat also jetzt quasi einen Zweikanalton zugequatscht von einem Top-Journalisten und einem Top-Produzenten. Deswegen ist er so bissig geworden. Da hast du als Kabarettist keine Chance mehr. Aber bei Sandra Maischberger und bei Frank Plasberg, da gibt es jetzt seit kurzem immer am Tresen den Platz des unseriösen Gastes. Da ist immer einer, der eigentlich mit nichts was zu tun hat. Wo ich mich nicht wundern würde, wenn eines Tages aus dem Euro-Disney dann ein Goofy eingeladen wird, der da mitsteht.
Und wer war das die letzten Male?
Es ist dann also gerne mal so, keine Ahnung, Florian Schröder abwärts ist da so die Kategorie. Und
der dann nochmal so bissig da reinhaut.
Ja, und der Dinge so leicht schief, aber nochmal für Slow Joe from the last row, wie man bei RTL früher gesagt hat. Das war wirklich so. Ich habe eine RTL-Sendung gemacht und da hieß immer vom Sender, ja, ihr müsst die Witze so machen, dass es auch Slow Joe from the last row versteht. Und das wird dann runtergebrochen auf von den Kabarettisten und den unseriösen Gästen.
Ich finde, so sollte die Sendung heißen. Das ist ein viel besserer Titel.
Slow Joe from the last row. Ja, ist eine gute Idee. Dann heißt die Sendung so. Slow Joe from the last row. Und da sitzt also bei Maischberger und bei Plasberg immer einer in der Runde, wo man sich denkt, warum ist denn der jetzt gerade da? Und es könnte wirklich auch Goofy sein oder eine Comicfigur. Es ist ein völliger Quatsch, dass er die Person ist. Und dieser Spot, ich glaube, der ist wahnsinnig gut bezahlt und ich sehe uns beide da, wenn es Podcast-mäßig nicht mehr läuft, würde ich alternieren mit dir, dass wir vielleicht so eine kleine Agentur aufmachen, die Vermittlung des unseriösen Gastes, wir fangen erstmal an, spielen die Talkshows warm und dann irgendwann heißt es ja, die Seniors gehen da nicht mehr hin, die schicken jetzt junge Leute vor und dann haben wir so einen kleinen Pool an Leuten, die wir immer auf den
Troublemakern.
Ja, und aber man kann die bei uns buchen, weißt du?
Also, dass wir eine Künstleragentur für schwierige Künstler sind, die mal so eine Talkrunde aufmischen.
Talkrundenaufmischer, wo man immer als politisch Interessierter denkt, ja, das stimmt doch jetzt alles gar nicht, was er sagt. Warum ist er denn das da eingeladen? Warum ist denn jetzt die da? Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Und die Redaktionen freuen sich aber, dass jemand ein bisschen Pep in die Runde bringt. Und ich wollte dich mal ganz kurz fragen, Wolfgang Bosbach, den kennst du doch auch, ne?
Na klar.
In welcher
Kategorie? Der war auch in vielen, vielen
Talkshows. Ja, aber ist der schon mittlerweile abgeglitten von einem ernstzunehmenden Bundespolitiker in diese Comedy-Riege? Weil der ist, ich weiß gar nicht, was macht der da eigentlich noch in Talkshows immer? Der hat doch keine Ahnung.
Er will auf alle Fälle noch irgendwie im Game dabei sein. Die letzten Male habe ich mich auch gefragt. Der sitzt dann mit verschränkten Armen und sagt dann irgendwas aus seiner Zeit noch, als er noch aktiv war. Ich glaube, manche Leute werden einfach mit durchgezogen. Das ist nicht anders wie auch, glaube ich, im Entertainment-Business.
Meinst du, dass es so gewerkschaftliche Bewegungen gibt in den Talkshows?
Der Bosbach, der muss jetzt mal wieder mit rein.
Nee, das sind irgendeine, die Deutsche Gewerkschaft für Talkshow-Gäste, die DGT, die meldet sich dann bei der Redaktion von Sandra Maischberger und sagt, ja, hören Sie mal, Sie können doch nicht den Herrn Bosbach ausladen. Der ist, sie hat, wissen Sie, wie viele Arbeitsstunden der schon hat in Talkshows? Der ist unkündbar quasi. Oh, müssen wir den wieder reinnehmen? Ja, müssen wir wieder reinnehmen, sonst kriegen sie Ärger mit dem Arbeitsrecht.
Dass man so einen Deal hat, das auch, ja, das kann natürlich sein, auch dass Lauterbach einmal die Woche bei Lanz sitzen muss, dass man momentan, vielleicht machen die so einen Deal über Wochen hinweg.
Ich glaube übrigens, wenn Armin Laschet es nicht wird, der Kanzlerkandidat, ich weiß gar nicht, heute ist jetzt Freitag, ich glaube nicht, dass die das an diesem Wochenende entscheiden, ich glaube, die sind sie zu zerkracht, außerdem politisch taktisch zu nah dran an den Grünen, blöd, am Freitag, also wenn sie jetzt heute das gesagt hätten, wer Kanzlerkandidat wäre, hätte ich gedacht, okay, gerade heute geht's noch, am Samstag und am Sonntag machen sie es nicht, weil es wird sofort übertüncht von den Grünen oder sie machen es gerade, weil sie froh sind, dass es übertüncht wird von den Grünen. Ich glaube ja, dass Markus Lanz Armin Laschets Karriere kaputt gemacht hat mit dem einen Interview vor zwei Wochen.
Ja genau, wo er ihn so fertig gemacht hat.
Ich glaube, es ist Markus Lanz, der ist nicht der Kanzlermacher, aber der Kanzlerzerstörer.
Das kann sein. Obwohl man dir diese Rolle ja... Was meinst du eigentlich, wenn du jenseits der 50 bist, dass du auch nochmal eine Polit-Talkshow machst?
Nee, ich überlege, in die Politik zu gehen dann.
Wirklich?
Ja, für die AfD.
Um die auch mal nach vorne zu bringen.
Ich muss übrigens noch eine Sache, ich habe vorhin ja schon den einen Ton vom Klaus Ernst gespielt. Ich muss leider noch mal eine Sache von der Linkspartei spielen, vom Dietmar Bartsch, ich glaube der Fraktionsvorsitzende. Auch eine sehr, ebenfalls bei der Generaldebatte oder bei der Debatte um die Bundesnotbremse. Das war wirklich sehr eindrücklich und man muss sagen, die Linkspartei ist zurzeit, die AfD, die Faschos kannst du eh nicht ernst nehmen, völlig durchgeknallt. Und die Linkspartei eigentlich die einzige ernstzunehmende Oppositionspartei, die sich am wenigsten Hoffnung macht auf eine Regierungsbeteiligung und dabei am ehesten noch zurechnungsfähig ist, muss man mal sagen. Und deswegen einigermaßen frei sprechen kann. Und das war wirklich eindrucksvoll, was auch der Dietmar Bartsch sagt. Ich will es einmal noch kurz vorspielen. Jetzt muss ich einmal kurz, jetzt hab ich's verklickt. Aber hier ist es doch. Ich bin doch gut vorbereitet. Wenn ich nur lange genug spreche, dann finde ich's auch.
Gestern war Sarah Wagenknecht bei Markus Lanz.
Okay. Ich hab's. Dietmar Bartsch flaumt Ralf Brinkhaus, einen Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU, der da sitzt und in seine Maske schimpft und die völlig entrüstet immer aufsetzt. Und das ist, was der zu sagen hat, auch wieder 1,30 lang. Es lohnt sich, einmal ganz kurz zuzuhören. Sie hören Dietmar Bartsch von der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag.
Nicht die Ministerpräsidenten sind das Problem, sondern es sind die Minister der CDU und der CSU im Bund. Sie haben hier schlecht regiert, deswegen ist die Lage so, wie sie ist. Und das ist übrigens besonders verwerflich, weil Sie hier so laut sind, Herr Brinkhaus. Es ist besonders verwerflich, dass die Union das ganze Land mit ihren Personalproblemen belästigt. Es ist verwerflich, das sind die schwersten Tage der Pandemie und Sie reden über Söder und Laschet. Wer hier denn im nächsten Bundestag Oppositionsführer ist, lassen Sie das endlich. Das wäre sinnvoll. Das wäre sinnvoll, meine Damen und Herren. Der Bund war während der gesamten Pandemie nicht in der Lage, für Schulen Luftfilter und für Lehrer rechtzeitig Impfstoffe zu beschaffen. Und nun soll das Kanzleramt autorisiert werden, in Passau oder in Rostock die Schulen zu schließen. Das ist niemandem zu vermitteln, meine Damen und Herren. Das ist die Situation. Kinder sind bei Ihnen nämlich der blinde Fleck. Lieber Herr Brinkhaus, Kinder sind bei Ihnen der blinde Fleck in der Pandemiebekämpfung. Die Schulen hatten bei Ihnen nie Priorität. Zu Kindern und zu Familien sind Sie in der Pandemiebekämpfung hammerhart. Aber in der Wirtschaft, da sind Sie wachsweich. Das ist die Situation. Haben Sie eigentlich Sorge, dass die Union keine Spenden für die Bundestagswahl kriegt? Sie haben hier 11 Leute, die wegen Korruption letztlich zurückgetreten sind. FC eigene Tasche. Das ist doch bei der Union derzeit der Fall.
Jetzt ist es so ein bisschen populistisch.
Ja, aber es stimmt doch, vor zwei Wochen haben die noch Korruptionsskandal. Keine Sau kümmert sich mehr darum auf einmal.
Alter, jetzt ist das große Thema nur noch Kanzlerkandidat. Und das ist wirklich in dieser Zeit einfach, da, also wie gesagt, ich glaube, das wird auch noch echt auf lange Sicht hinweg vielen Menschen in Erinnerung bleiben. Und das wird dafür sorgen, dass sich einiges verändern muss und verändern wird. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es sich verändern wird. Auf alle Fälle haben das ganz viele Leute, auch junge Menschen gerade mitbekommen, die sich wahrscheinlich normalerweise, weil sie auch jetzt gerade mit diesem Thema so konfrontiert werden, sehen, was unsere Politik da macht. Und das wird den Leuten allen noch vor die Füße fallen.
Ja.
Ah ja, okay,
morgen erst mal
das haben wir, okay, jetzt haben wir heute echt,
ja,
jetzt
ey,
haben
wir, war echt die
kurz
Runde.
Fußballthema, Jan.
Ja, ganz kurz.
Bayern ist raus und Dortmund ist raus aus der Champions League.
Alles klar, weiß ich Bescheid.
Und ich wollte noch mal eine Sache sagen, Fußball hat auch in der Pandemie, es interessiert mich nicht mehr, diese Spiele im leeren Stadion zu sehen, auch dass das immer noch Schlagzeile auf so vielen Blättern ist, es ist mir scheißegal. Lasst Lothar Matthäus jetzt uns zur WM bringen irgendwie. Lasst Lothar Matthäus mit irgendwie 8 jungen, halb so 18-jährigen Girls da die Mannschaft neu zusammensetzen und irgendwas machen. Fußball ist richtig scheiße und langweilig geworden. Dafür gibt es unfassbar viele gute Fußball-Podcasts. Das fällt mir nämlich ein. Der von Anzeigler ist super. Ja. Nachholspiel ist total super und auch Micky Beisenherz macht einen super Fußball-Podcast. Es gibt, momentan ist der deutsche Fußball scheiße, aber die Fußball-Podcast-Landschaft, die ist sehr gut. Da gibt es oft auch nostalgische Rückblicke für Typen wie mich, die sich dann an große Spiele erinnern wollen, ähnliches. Ich höre gerne Fußball-Podcast, das wollte ich kurz am Ende der
Bekenntnis
Sendung
Olli sagen. Schulz, wieder was für Tag 24 zum Schreiben. Olli Schulz mit Tränen in den Augen, Bekenntnis-Doppelpunkt. Ich höre gerne
Fußball-Podcast.
Ich mache jetzt in Print, ich höre auf mit Fernsehen, ich habe diese Woche Blut geleckt. Ich habe eine neue Zeitung draußen, ich möchte da ganz kurz Werbung für machen, das ist das Freizeitmagazin Royal, ist ein Boulevardblatt. Und weil ich mir gedacht habe, Anfang der Woche, die Bild-Zeitung macht jetzt Fernsehen, wenn die Bild-Zeitung ins Fernsehen geht, gehe ich einfach in ein Zeitungsgeschäft rein, mache das wieder profitabel. Es ist ein Lästerblatt, das liegt zwischen diesen ganzen Oma-Zeitungen.
Neben der Joko und der, wie heißt
der Barbara noch mal? Und der Guido. Es ist das Magazin, das Freizeitmagazin Royal, es lohnt sich sehr. Das muss gekauft werden, bevor die Rechtsanwälte Wind davon bekommen. Es ist hochproblematisch.
Kannst du mir, kriege ich auch so eins?
Ich schicke dir eins zu. Noch ist nichts eingegangen, also Stand Freitagabend hat sich noch keiner juristisch beschwert, aber die Sendung lief auch noch nicht mal. Ich glaube, das wird nicht mehr lange am Kiosk liegen. Und dann kann man es nur noch online geschwärzt bestellen.
Und kauft auch meine nächste Platte, die viele Lieder über Inzest und andere Themen wie Hunde, Sex und so beinhalten wird.
Und wenn ihr eine Kiste im Wald, im Grunewald findet, die so ein bisschen komisch riecht, dann ist es Olli in so einer Geocache-Kiste mit einem Zahlendreher in den Koordinaten.
Genau, Olli in the Box, falsch abgelegt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Schulz in the Box, Alter!
Das war, Alter,
ich guck mal, in the Box! Das war ohne Scheiß. Habe ich aus Versehen nochmal dein Format neu erfunden, aber aus dem Stegreif, ohne dass ich daran gedacht habe. Das ist ja das Konzept von Schulz in the Box gewesen.
Und gestern habe ich Essen bestellt. Gestern kam der Essenmann, guckt mich an und meinte, ich habe hier einmal Essen in the Box für Sie, Herr Schulz. Also das ist für mich, ich krieg das. Und dann meinte er zu mir, können wir Foto machen? Und dann meinte ich, ey, ich wohne hier, nicht meine Haustür. Also ja, wenn dann nicht. Und hat mir so das Gefühl gegeben, als wenn ich jetzt das Arschloch bin. Aber ich möchte nicht in meiner Wohnungstür fotografiert werden. Naja, nächste Woche gibt's wieder Pimmelwitze, abgründige Themen, viel versauten Kram. Jan kommt auch als Pivo-Jan mal zurück. Es gibt auch mal wieder Fili und Bumsi. Wir werden irgendwann wieder leichter und lockerer. Momentan ziehen wir euch mit durch und ihr uns hoffentlich auch durch diese Scheißzeit.
Wir ziehen uns gegenseitig runter, du.
Wir ziehen uns runter und ziehen uns an.
Gegenseitig runter, du. Richtig runtergezogen, du.
Habt eine schöne Woche.
Habt eine schöne Woche, Leute. Lasst euch nicht hängen und hört uns. Wir hören euch. Oder auch nicht, ist auch mal gut.
Tut was für uns, dann tun wir was für euch.
Ja, aber wir können mal eine Woche Pause machen. Also wenn ihr keinen Bock mehr habt, eine Woche oder sowas, lasst es einfach mal eine Woche liegen. No, wirklich no pressure. Wir sind eine offene Beziehung.
Aber wahrscheinlich ist dann die geile Sendung, die sie verpassen. Das
ja,
ist dann
ja, trotzdem, wir sind eine offene Beziehung. Eure beiden Slow Joes from the last row. Wir hören uns am Mittwoch wieder bei Boomer Cringe. Bis dann.